Hallo, hallo? 1, 2, Test. Ah, hallo zusammen. Das war jetzt der Richtige. Ich begrüße alle Hörer draußen an den Empfangsgeräten und es ist wieder mal Donnerstag um 14 Uhr und die Sendezeit für den Datenkanal. Ich bin aktuell noch allein. Genau. Jens stößt noch gleich zu mir. Und bis dahin, ich verrate erstmal noch nichts vom ganzen Thema und allem, sondern völlig außergewöhnlich für uns, starte ich mal mit etwas Musik. Und zwar haben wir von Axel and Art den Titel Breathe. So, hallo und herzlich willkommen damit zurück. Und zwar ist wieder der Datenkanal hier am Start. Wir sind jetzt auch mittlerweile vollzählig im Raum. Und zwar bin ich, der Jörg Sommer. Und zu mir gestoßen ist gerade noch der Jens Kubizil. Genau. Und ich glaube, ich kann dir auch schon etwas... Schau mal.
Dann kann man mich jetzt
hören. Ja, jetzt hört man dich wirklich.
Genau, ja.
Sehr gut.
Leichte Verspätung.
Aber wir haben das mit außergewöhnlichen Sachen wie Musik überbrückt.
Wow, Wahnsinn.
Ja, genau. Und diese kam, diese kam von Axel and Art und hieß hieß Brief. Wir haben wieder mal uns in der großen Kiste bei Chamento bedient gehabt. Ja, eine Plattform, eine Möglichkeit, Musik in dem Sinne zu bekommen, die für uns vor allen Dingen das Entscheidende in dem Sinne GEMA-frei ist oder an der die GEMA keine Rechte hält oder keine Rechte dafür vertritt, so dass wir diese dann auch als im Internet mit zur Verfügung stellen können. Denn sonst müssen wir entsprechende Lizenzen und Rechte erwerben.
Ja, die vermutlich nicht zu bezahlen sind.
Ja, da unser Hörerpotenzial, Hörerstamm potenziell und wahnsinnig groß ist, hätten wir ja wahrscheinlich für Millionen von Leuten bezahlen müssen oder müssten bezahlen. Genau. Ja, sehr schön. Und da wir jetzt auch zusammen sind, wäre ich das Thema mit erläutern, oder?
Haben wir denn schon ein Thema? Bist du mal zuzeitig dran, dass wir schon ein Thema haben?
Ja, doch, guck mal, wir haben es schon 5 Minuten nach Sendungsbeginn. Wow. Also okay. In der Regel haben wir dann zu der Zeit uns für das Thema entschieden.
Sehr gut. Nee, ja. das haben wir ja diesmal schon hinreichend vorher uns überlegt.
Ja, genau. Dass wir einen aktuellen Vorfall aufgreifen wollen. Und zwar ging letzte Woche Freitag
großer Spaß los.
Ja, genau. Nennen wir es einfach mal der große Spaß mit Anzeigetafeln und diversen anderen Ausfällen oder Anzeigen. Und das ist, ja, also ich sehe das als etwas merkwürdig an, dass hier gerade dieses Ganze so hochgetrieben wird, dass das Ganze ein solch großer Aufriss darum gemacht wird.
Vor die größte Cyberattacke des Universums.
Ja, okay. warte mal, wie lange das Universum seit letzter Woche, Mittwoch oder sowas? Genau, aber es ist einfach so, wir haben, glaube ich, differenziert oder unterschiedliche Standpunkte zu den ganzen Geschehnissen und auch in dem Sinne Informationen gesammelt. Und das bietet sich jetzt gerade eben an im aktuellen Geschehen, dass wir uns in der Sendung einfach darüber unterhalten und auch diese ganzen Dinge mal aus unserer Sicht zusammentragen bzw. bewerten. Also wie wir die ganzen Vorkommnisse sehen und ich sage mal, auch mit einordnen.
Genau. Ich meine, aus unserer Sicht wäre es eigentlich heute interessant, wenn ein paar Zuhörerinnen oder Zuhörer anrufen würden und uns deren Meinung erzählen zu diesem ganzen Thema. Waren sie betroffen? Was haben sie gemacht? Waren sie nicht betroffen? Warum waren sie nicht betroffen? Also das gibt es ja doch interessante Aspekte.
Ich würde sogar betroffen mit so weit gehen, ob man etwas gesehen hat von anderen. Also nicht, dass der man selbst...
Meinst du Anzeigetafeln?
Ja, unter anderem. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man im Krankenhaus war oder an irgendwelchen anderen Messgeräten, anderen Installationen, wo die entsprechende Erpressermeldung begrüßt hat oder entgegen angezeigt wurde. Ja, um das Ganze im Prinzip jetzt mal einleitend oder nochmal für die Leute zu erklären, worum es jetzt in dem Sinne geht. Es war am Freitag begannen dann so langsam die Meldungen in den Nachrichten, dass ein großer Wurm, dass sich im Internet auf Computern ein Virus eine Meldung ausbreitet. Ich sag mal Schadsoftware allgemein gesagt.
Na, ich denke, also aufgefallen ist es den meisten, dass sie irgendwie so einen schönen Bildschirm präsentiert bekamen, wo gesagt wurde, hey, liebe Leute, schöne Daten habt ihr ja da. Also das ist immer, dass da was ist, es zumindest aufgefallen. Also rumgetobt hat der Wurm halt schon eher. Und also sozusagen Antivirenhersteller würde ich jetzt vermuten, ich meine, das ist jetzt auch eher geraten, waren so eine der ersten, die in größerem Umfang da festgestellt haben, dass da was los ist, die dann halt auch so in erste Samples, also Beispieldateien quasi bekommen haben und dann halt auch angefangen haben zu analysieren.
Aber mir persönlich ist es nur als über die Nachrichten, über diverse Informationskanäle entgegengeschwappt. Ich selbst besitze kein XP mehr und bin auch, auch sämtliche Sicherungskopien der damaligen CDs und sowas sind vernichtet, weil es dafür einfach nicht mehr den Bedarf gibt. Und ich bin auch nicht mehr in irgendwelchen Gegenden unterwegs, wo derartiger Bedarf besteht. Denn das XP im Einsatz ist dafür, das kenne ich selbst.
Ja, ja.
Also da ist genügend Software und Hardware draußen unterwegs, die einen mehr oder minder zwingt. Also das ist das, glaube ich, da werden wir vielleicht noch im Laufe der Sendung nochmal mit einem Punkt drauf nehmen können, dass zum Teil diese Leute hier auch etwas unverschuldet an Pranger gestellt werden, so nach dem Motto, ihr macht keine Updates oder sowas. Da in der Regel eine ganze Kette oder es ist nicht nur dieses Betriebssystem, um was es da an dieser Stelle oftmals geht, sondern es geht auch noch um einiges mehr ringsherum und dementsprechend sind durch die Abhängigkeiten oftmals der Zwang auch gegeben, auf XP zu bleiben oder XP im Prinzip zu installieren überhaupt. Diesbezüglich habe ich auch jetzt vor kurzem erst einen Rechner noch erlebt, der läuft mit NT 4.0 oder sowas. da kann man auch wirklich nur sich an den Kopf greifen, aber es besteht auch an dieser Stelle wirklich von der Firma der Wille zu wechseln. Sie können aber nicht. Also das ist, was man in dem Sinne als Vendor-Lock-In bezeichnen kann, also dass der die Gefangennahme durch einen Hersteller. Und zwar hat hier auch wirklich der Hersteller des Messgerätes bietet einfach keine aktuelle Aktualisierung mehr an für dieses Gerät, also keine neue Software mehr, mit der man dieses Gerät ansprechen könnte und verweist nur darauf, ja, man könnte ja im Prinzip wieder die 50.000 Euro oder sowas investieren und die nächste Geräteversion kaufen. Egal, ob nun das jetzige Gerät noch funktioniert und auch noch die Zwecke erfüllt, die es soll, sprich wieder diese Geschichte mit der gewollten oder geplanten Obsoleszenz, also dieses Verwerfen oder Abschreiben, Zerstören von Geräten, die eigentlich noch funktionstüchtig sind. Und genau in solch eine Falle, in solch eine Gefangenschaft gerät man oder geraten Firmen relativ häufig, weswegen ich es nicht abwegig finde, dass in dem Sinne noch so viele XP-Systeme auch noch verbreitet sind oder ganz und gar ältere Systeme. Eine Zahl, die ich in dem Zusammenhang gelesen hatte, waren wirklich noch 7% der Systeme, die am Internet hängen. Das ist aber im Prinzip auch eine krasse Geschichte, denn
also die am Internet hängen?
Ja, genau. Das war über einen Netcounter irgendwas, also eine Firma, die in dem Sinne sich durch das Internet hangelt und guckt, welche IP-Adressen sind unterwegs, beziehungsweise über die Zugriffe auf den Seiten die Besucher bewertet und zählt. Und an der Stelle stand dann wirklich die Zahl von 7%, womit, was schon erheblich ist von, also ich sag, mehr als jeder 14., 15. Rechner in dem Sinne, wenn man sich das mal so überlegt und man redet in der Firma über viele Rechner, also Hunderte, die eben auf das Internet zugreifen. Das wiederum kenne ich als auch, wenn die Zahl der XP-Systeme, glaube ich, ist noch wesentlich höher. Denn was ich kenne von Firmen, dass diese Systeme eingemauert werden, also im netzwerktechnischen Sinn, dass man einfach den Zugang zum Internet abschneidet und diese wirklich nur sich in ganz bestimmten Netzwerksegmenten bewegen dürfen, dass diese nur ganz bestimmte andere Systeme aufrufen können. sodass sie in dem Sinne gekapselt sind, um den Schaden, also um die Möglichkeiten eben wie in solch einem Vorfall wie jetzt einfach zu einzudämmen, beziehungsweise eben auch die bekannte Verwundbarkeit dieser Systeme entsprechend zu isolieren, dass die Systeme an der Stelle einfach ohne die Updates, die Microsoft 2014, ich glaube 2014 hat man XP eingestellt oder so. Dass an dieser Stelle die seither gefundenen oder die auch selbst bis dahin gefundenen und nicht behobenen Sicherheitslücken nicht ausgenutzt werden können. Aber
genau, du hattest ja schon mal so angedeutet, wie die Rechner befallen werden.
Genau, also jetzt so indirekt, du meinst jetzt über per Netzwerk.
Genau.
Oder beziehungsweise ich wollte jetzt die Meldung, die ich im Prinzip gelesen habe, Internet, also ein Wurm, eine Schadsoftware gräbt sich durch das Internet. Und hier lässt sich Schadsoftware noch etwas genauer klassifizieren, so wie du es vorhin angesprochen hattest, ihre Daten. Also es ist so eine genannte Ransomware, wo der Rechner, in dem Sinne, der befallen wurde, verschlüsselt wird. Die Daten, also nicht alle Daten, in dem Sinne, das ist nicht hinterher die komplette Festplatte, aber relevante und wichtige Daten sind in dem Sinne verschlüsselt nach aktuellen oder mit aktuellen Verschlüsselungsverfahren, sodass man einfach davon ausgehen kann, dass sie nicht ernsthaft zu knacken sind. Also das ist ähnlich von der Klasse der Verschlüsselung wie auch bei anderen Systemen.
Weißt du, wie die verschlüsseln?
Nee, das habe ich leider nicht recherchiert. Okay.
Dann kann ich das ja nachliefern. Ah, ich streue mal so mein Wissen mit ein. Also die haben hier in dem Fall einen RSA-Algorithmus verwendet. Und zwar, also laut den Berichten, die ich las, war es RSA 2048, also eine 2048-bitische Schlüssellänge, wo man durchaus einige Universums Lebenszeiten, glaube ich, braucht, um den zu errechnen. Also das ist halt schon, also an sich zunächst erstmal ein sicheres Verfahren. Also sicher auch, dass jetzt niemand das irgendwie wieder knacken kann. Aber ich meine, man hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder festgestellt, dass solche Leute manuell versuchen, die Verfahren zu programmieren und dann natürlich auch auf die Nase fallen. Wobei mir hier bei diesem Virus oder bei diesem Wurm habe ich noch nichts von irgendwelchen diesbezüglichen Schwachstellen gehört. Also es scheint so, dass dieser Verschlüsselungsalgorithmus auch sinnvoll und gut implementiert worden ist. Das heißt, man hat also, wenn man sozusagen kein Backup hat und keine anderen Möglichkeiten, wieder an die Daten zu kommen, muss man sie entweder verloren geben oder dann doch nullens wohlens das Geld an die Leute bezahlen. Weil, immerhin gibt es Berichte, nicht Gerüchte, oder vielleicht auch Gerüchte, dass es diversen Leuten möglich war, ihre Daten zu wieder entschlüsseln. Also die haben sozusagen den Key, diesen Private Key dann von denen gekriegt und konnten die Daten entschlüsseln.
Mhm. Also das ist das, was ich in mehreren Berichten gelesen habe, dass das dass den Journalisten, die diese Sachen geschrieben haben, nichts bekannt war und es auch im Allgemeinen für unwahrscheinlich gehalten wird, dass diese Leute sich jetzt zucken, wo so viele Augen auf sie gucken. Das ist wohl auch der Fall, denn die Bezahlung dieser Erpressersumme läuft über Bitcoin und es sind wohl auch keine Geldbewegungen für diese Geldbörsen verzeichnet worden. Es sind in dem Sinne immer nur die Einzahlungen gewesen und es hat auch keiner in dem Sinne irgendwelche anderen Überweisungen von diesen Geldbörsen herausgetätigt.
Genau.
Und da geht man auch davon aus, dass das die Angreifer wahrscheinlich erstmal sein lassen, weil natürlich dann sie unter Umständen Fehler machen. Also nachdem jetzt so eine Aufmerksamkeit aufgetreten ist, nachdem so viele Leute wahrscheinlich sich genau diese Geldbörsen mit Bitcoins beobachten.
Ja, also ich meine, es ist letztlich wie so ein, kann man vielleicht vergleichen, wie so ein Bankraub, den man begangen hat, und die Bank hat einen großen Peilsender und jeder auf der Welt sieht sozusagen, wo die Leute mit diesem Peilsender gerade oder wo
das Paket, Signal mal kommt.
Genau, wo das Signal herkommt. Und das ist halt hier, ich glaube, im Grunde genommen ist es zwar für die Leute, die es gemacht haben, schön zu sehen, dass ihr Geldberg wächst und wächst. Also ich hatte vorhin geguckt, es waren 80.000 US-Dollar gerade in der Geldbörse sozusagen. Also da kann man drüber nochmal reden, ob das jetzt viel oder wenig ist. Aber letztlich glaube ich, wenn sie anfangen, da Geld zu überweisen irgendwo anders hin, also wirklich jeder und sein Hund gucken, was mit dem Geld passiert. Und es ist es quasi, im Grunde genommen kann man das einfach sein lassen.
Ist verlorenes Geld.
Es ist verlorenes Geld, und wenn sie es anfassen, dann weiß sozusagen eigentlich dann jeder, wer es ist, weil ich glaube, dann sich alle drauf stürzen. Oder sie müssen sich halt wirklich viele Gedanken machen, wie man an das Geld kommt. Und es ist auch interessanterweise, also einer der Fehler, den die gemacht haben, weil es gab sozusagen, also sie haben ja eine Software geschrieben, und wir haben das ja schon hinlänglich eigentlich diskutiert bei uns im Datenkanal, Software hat Fehler. Und auch Schadsoftware hat Fehler, man mag es kaum glauben. Die großen Superhacker da draußen machen also auch Fehler. Und hier war es so, dass, also sagen wir mal so, normalerweise, wenn man so Ransomware bekommt, also der Fachbegriff dafür ist halt Ransomware, wenn man so Schutzgeld dann quasi zahlen muss, um seine Daten wieder entschlüsselt zu bekommen, da ist es eigentlich so, dass das quasi für jeden Kunden, in Anführungsstrichen, quasi eine Bitcoin-Geldbörse generiert wird. Und da überweist du das Geld hin, und dann ist es halt, ist es sozusagen auch einfach, also dann ist es, ich sag mal, dann ist es nicht mehr ganz klar, wo die ganzen Geldbörsen landen, dann ist es wirklich sozusagen halbwegs anonymer Zahlungsfluss, und du siehst auch, wenn auf deine Geld, also wenn da auf diesem Konto sozusagen Geld eingeht, weißt du, aha, das bestimmte spezifische Opfer hat bezahlt, und dann kannst du dem auch diesen privaten Schlüssel wieder zurückzahlen. Und hier ist es so, dass die, also eine Race Condition, wie man so schön sagt, in ihrem Code hatten. Und sozusagen dadurch, durch diesen Programmierfehler, haben die diese ich sag mal, persönlichen, personengebundenen Bitcoin-Konten, die Wallets nicht erzeugt, sondern sind auf so drei sozusagen Backup-Wallets zurückgefallen. Und das ist aber sozusagen alle sind auf diese zurückgefallen. Und damit kann man jetzt quasi haargenau nachverfolgen, was da an Geld eingeht und wie groß diese Wallet gerade ist. Das war also sozusagen auch Dümmlichkeit der Leute, die das halt geschrieben haben.
Wobei ich in diesem Zusammenhang noch das kenne, dass es auf eine Geldbörse geht, und aber die Beträge variiert werden, dass du dort auch exakt diesen Betrag zahlen musst mit entsprechenden Nachkommastellen, weil du darüber identifiziert wirst. Also der über den Geldeingang, über den exakten Geldeingang wissen die dann, oh, Opfer so und so hat jetzt gezahlt, und das trotzdem alles auf einer. Deswegen fand ich das bisher nicht so verwunderlich, aber mit dieser Erklärung jetzt, dass das auch noch schief. Also es sind ja auch noch andere Schwierigkeiten oder Ungewöhnlichkeiten in dieser Schadsoftware enthalten.
Genau.
Die einen auch, also die mich auf alle Fälle haben stutzen lassen, was das soll. Aber ja.
Was hat dich dazu stutzen lassen, wenn wir gerade da bei diesem Punkt sind?
Dass man im Prinzip diesen Ausschalter implementiert hat. Das fand ich total sinnlos. Also ich hätte das nicht gemacht.
Was hättest du gemacht?
Was?
Hättest du einfach laufen lassen?
Ja. Weil in dem Sinne, also ich sehe nicht die Notwendigkeit, das ganze Ding zu stoppen. Und an der Stelle ist auch der parallel dazu existieren noch ähnliche Programme, ähnliche Schadsoftware, und die hat nämlich auch genau das nicht. Also es ist wohl jetzt auch schon eine Folgeversion von diesem Ganzen gesichtet worden, die genau eben einen derartigen Abschaltmechanismus nicht beinhaltet.
Genau, und also was ich hier auch gehört habe, ist, dass die wirklich da ganz sozusagen rabiat vorgehen und einfach einen Hex-Editor nehmen und dort die Domain entweder raushexen sozusagen, oder also es gibt auch eine andere Domain. Es gibt mindestens zwei Domains, die sozusagen dieser sogenannte Killswitch sind. Wobei eben hier eher sozusagen was ich an Diskussionen gelesen habe, gar nicht so als Killswitch gedacht ist. sondern es war einfach so
eine Steuerung. Ich glaube, das war mitgedacht, um gezielt den Rechnern, denn soweit ich das gelesen habe, es geht nicht darum, ob die Domain auflösbar ist, sondern ob von der Domain, also von diesem Rechner aus, eine Antwort kommt. Also es weiß nicht, ob ein Ping hingeschickt wird oder also ein derartige. Es wird jedenfalls Verbindungsaufbau versucht. Und wenn dieser eben erfolgreich ist, dann führt das dazu, dass die Schadsoftware sich nicht weiter verbreitet. Das ließe natürlich dann zu, dass man genau darüber steuert. Dann könnte man im Prinzip so ein bisschen die Ausbreitung einfach kontrollieren, wenn man Herr dieses Rechners, dieser Adresse ist. Was so witzigerweise diese Leute nicht waren.
Aber stell dir vor, du willst das Ganze testen in deinem Viren-Testlabor. Weißt du, da kannst du halt dir einfach so eine Einstellung machen, machst du irgendwie, hämmerst dreimal auf die Tastatur, weißt du, hast du irgendwie einen sinnlosen Domainnamen und dann sagst du halt, also so, ja, du testest genau. Halt und da kannst du halt in dem Falle genau sagen, hier, wenn lieber DNS, also interner DNS-Server, gib mal eine Antwort für die Domain 0815. Punkt irgendwas.
Ja. Das verständlich, aber es ist ja im Prinzip dieser Code in der freien Wildbahn
grassiert.
Also das ist halt...
Also was ich mich auch frage, ob die Leute einfach unter Zeitdruck gehandelt haben, weißt du, dass die halt so diverse Fehler gemacht haben, also wie das mit dieser Domain, mit diesem sogenannten Killswitch und das mit dieser Bitcoin-Geldbörse.
Naja, aber diesen Kill-Switch muss man einbauen, aber...
Ich meine, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass es da draußen Antiviren-Software-Firmen gibt, dass es Leute gibt, die selber sowas analysieren und die das sehr schnell feststellen und dann sich die Domain reservieren und dann haben sie sozusagen diese Schadsoftware selber in der Hand. Also das als Virenschreiber würde ich das ja nicht wollen, weißt du? Würde ich lieber sagen, ach komm, ich will sozusagen die Kontrolle über das Teil behalten und wenn, muss dieser Schalter von mir ausgehen. Das heißt, ich schicke den irgendwie ein Paket hin.
Na gut, du kennst ja nicht die betroffenen Rechner, also das ist schwierig, die zu kontaktieren. Aber es gibt eigentlich bessere Möglichkeiten, also was über diese IRC-Server und ähnliches gesteuert wird, wo man relativ versteckt agieren kann, um in dem Sinne eine Kontrolle noch zu behalten. Also das ist das, wo ja immer diese Command and Control Server oder sowas im Rahmen vom IRC oder anderen Sachen, Netzwerken versteckt werden, um genau dann eventuell nochmal Einfluss zu nehmen. Also letztendlich ist das, wie es hier gelaufen ist, so wie eine Infektion eines Botnetzes stattfindet. So wie ein Botnetz aufgebaut wird, da springt ja mehr oder weniger, oder werden ja auch der Reihe nach verschiedene Systeme im Internet infiziert.
Genau. Und wobei, was ich mich auch hier frage, dass, also, du willst noch was sagen, oder?
Nee, an dieser Stelle hätte ich im Prinzip noch mit angeknüpft, dass, was ich jetzt dann gestern auch mit gelesen habe, es ist vorher schon eine Software im Internet unterwegs gewesen, die auch genau dieselbe Angriff genutzt hat, dieselben Lücken ausgenutzt hat, von der man auch annimmt, dass das Netz genauso groß ist, wie man es hier von dem anderen beobachtet. Also es existiert, eigentlich kann man wohl davon ausgehen, dass der Schaden doppelt so hoch, also mindestens doppelt so hoch ist. Bloß die andere Software hat einfach sich nicht so in den Vordergrund gedrängt, sondern die hat es so gemacht und hat einfach auch Geld beschafft, aber in dem Sinne auf Kosten der Opfer. In dem Sinne haben sie die Rechenleistung der Opfer genutzt, um für eines dieses elektronischen Geldes im Prinzip zu minen. Also das, was man wie für Bitcoin kennt, aber es war nicht Bitcoins, sondern es war eine andere elektronische Währung. Und für die haben sie einfach die Rechenleistung der befallenen Systeme genutzt, um auch weiterhin Geld zu produzieren in dem Sinne. Und dieses wurde wohl auch eingezahlt auf die entsprechenden diesen entsprechenden Geldbörsen gutgeschrieben. Und in dem Artikel stand auch drin, dass die weitaus erfolgreicher waren als, da war die Zahl noch bei 60.000 oder 50.000 Dollar, was auf den jetzigen Geldbörsen von diesen Dings liegt. Aber die andere Gruppe von Angreifern, die dieses andere, ja, die im Prinzip verdeckt im Hintergrund operiert haben, also die es nicht ganz so in der Öffentlichkeit betrieben haben, die waren wohl mit ihrem Angriff wesentlich professioneller, also oder wesentlich erfolgreicher, um es mal so zu sagen. Das Witzige, und da könnte man nämlich jetzt auch nochmal mit erläutern, wie eigentlich dieser Angriff oder dieses die Software, dieses Schadprogramm auf den Rechner kommt.
Und also ich wollte noch, das war eigentlich auch der Punkt, den ich gerade noch mitmachen wollte.
Ja.
Ich denke, dass auch von der Planung her eigentlich das der falsche Ansatz ist, das Ganze so als globale Ransomware zu machen. Also genau. Das ist halt, also ich sag mal, eigentlich sollten das alle Virenschreiber gelernt haben, dass es zwar schön ist, so eine weltweite Aufmerksamkeit zu haben. Das war ja sozusagen die Intention von vielen Virenautoren, die so mal bis so 2000, 2003 ihre Viren da geschrieben haben. Aber dann hat sich ja doch der Fokus so insoweit geändert, dass die Viren oder generell Schadsoftware eigentlich mehr versucht, sozusagen Geld mitzunehmen, in verschiedenerlei Hinsicht. Und da ist es doch viel sinnvoller, sozusagen möglichst sozusagen unterhalb vom Radar zu segeln. Und insofern war auch das aus meiner Sicht so ein kapitaler Fehler, den die Leute gemacht haben. Also wenn sie es wirklich aufs Geld abgesehen haben. Also
genau.
Also das ist halt sozusagen die Frage.
Ja. Ich sag mal, um jetzt vielleicht doch mal ganz zum Schluss zu springen, oder ich habe heute eine Meldung gelesen, dass nämlich eine Hackergruppe, die in dem Sinne mit im Zusammenhang steht, die Anfänge oder die Basisbausteine für diesen ganzen Angriff geliefert hat, das Ganze jetzt auch nutzt, um mit für sich Werbung zu machen. Die haben noch ein paar mehr von diesen Lücken angeblich in der Hand. Und die möchten halt diese ganzen jetzt verkaufen.
Möchten sie die wirklich verkaufen?
Ja. Sie haben zwei Modelle. Sie haben entweder, es kauft ihnen jemand die Lücken jetzt bis Juni oder Juli ab. Oder sie gehen so ein komisches Abo-Modell ein irgendwie. es klang auch gaga und wie Kindergarten. Aber ich glaube, am Ende sind sie erfolgreich oder erfolgreicher, wenn sie das Ganze jetzt wirklich gewinnbringend verkaufen können. Und ich glaube auch wirklich, dass die Chancen gestiegen sind, dass jetzt im Hintergrund eine Firma oder dass die betroffene Firma unter Umständen Microsoft hier schon ein paar Millionen in die Hand nimmt, die mal diesen Hackern hinwirft. Ich glaube, das fällt am Ende in deren Bilanz nicht auf. Und beschaffen sich im Prinzip oder schaffen diese Bedrohung aus der Welt, denn der Image-Schaden, der hier vor allen Dingen jetzt auch auf Microsoft mit zurückfällt, ist immens. Also das ist das, was ja hier wirklich auch immer gleich mit als erstes genannt wurde. Es betrifft Microsoft Windows XP, Microsoft Windows und es sind ja auch noch andere Versionen betroffen von diesem ganzen Angriff. Und von der Seite her, der Image-Schaden für Microsoft ist hier erheblich, bis hin zu anderen Firmen. Also da habe ich auch noch einen Virenhersteller, der wohl auch etwas
Was, ein Virenhersteller?
Ja, ein Virenhersteller. Ein Antivirenhersteller. Richtig. Der da auch eine Werbung geschalten hat, die ganz flott verschwunden ist, nachdem das Ganze jetzt hier so die Runde gemacht hat. Aber das werden wir später noch mit aufgreifen. Ich wollte jetzt ganz nochmal genau an diesem Punkt mit einhaken. Wie kommt im Prinzip die Software hin auf das Ganze? Also was sind eigentlich, also dieser Ursprung, diese Hackergruppe, die wir gerade schon angesprochen hatten. Und im Kern, also wir reden hier wirklich davon, dass man den Rechner im also anschaltet, nichts tut. Also man braucht nicht aktiv werden. Es geht hier nicht darum, dass irgendwelche Benutzer ich sag's jetzt mal so gemein, dümmlicherweise auf irgendwelche E-Mail-Anhänge klicken oder ähnliches, oder dass sie irgendwelche Webseiten besuchen. Es geht wirklich nur darum, den Strom einzuschalten und eine halbe Stunde später schaut ein, in dem Sinne, so ein netter Bildschirm, so ein Fenster an, auf dem da steht, Ihre Daten wurden erfolgreich verschlüsselt und wenn Sie wieder, also wenn Sie daran Interesse haben, Ihre Daten wiederzubekommen, bezahlen Sie einen Betrag von $300 binnen von, ich glaube, das waren wenige Tage, ich glaube, binnen von 2 oder 3 Tagen. Oder danach.
Ich dachte, es wären mehr gewesen, aber ich habe es auch vergessen. Ich war jetzt eher so bei 7 Tagen, aber ich kann, habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Hinterkopf.
Und dann danach steigt der Betrag, es wären dann $600 und wer bis dahin nicht wer danach nicht zahlt, die Daten werden auch vernichtet. Also da greift die Schadsoftware ein und würde die Daten löschen.
Freundlicherweise, so aus Datenschutzgründen natürlich noch.
Ja. Und
wobei, was heißt denn hier Daten löschen?
Also die verschlüsselten Dateien sollen dann auch beseitigt werden, sodass die Bezahlung danach witzlos.
Also kommen die dann zu meinem Rechner und löschen die Daten auf meinem Rechner?
Nee, das macht halt, soweit ich das gesehen habe, die Software schon selbst. Also es läuft im Prinzip ein Schadprogramm immer noch die ganze Zeit jetzt mit. Also auch nachdem das Ganze verschlüsselt ist, das System oder ein Teil der Daten. Und an der Stelle, oder beziehungsweise das ist ja genau auch dieses Programm, was den Bildschirm, das Fenster präsentiert mit den Informationen. Und dieses Programm wird dann nach so und so vielen Tagen einfach die entsprechend verschlüsselten Dateien entfernen von der Festplatte.
Ja. Weil es würde ja auch eigentlich zureichen, den Schlüssel zu löschen. Also warum macht man sich den ganzen Aufwand als Angreifer? Man kann ja auch sozusagen einfach sozusagen den Schlüssel zu diesen...
Glaube nicht, dass es den Schlüssel gibt, sondern oder dass diese Schlüssel irgendwo existieren, sondern ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es ein System gibt oder sowas, mit dem diese Schlüssel generiert werden. Denn das würde ja bedeuten, dass irgendwo ein Rechner existiert, auf dem Millionen von Schlüsseln rumliegen, in denen man dann suchen muss und den Überblick bekommen muss. Also das ist eine schöne organisatorische Leistung dann für die Angreifer. Aber
ich weiß nicht, ob dir da, hast du mal diesen Bildschirm dir angeguckt von dieser Schadsoftware? Ist dir da was aufgefallen?
Nee.
Ich muss nochmal gucken, dass ich den jetzt nochmal mehr herhole. Aber der Witz ist eigentlich, dass da, also das war ziemlich weit unten, so am unteren Bildende, stand irgendwie so ein Satz, ja, bitte sprechen Sie uns zwischen 9 Uhr, after your payment, also nachdem man bezahlt hat, klicke auf Check Payment. Also da gibt es so einen Check Payment Button und the best time to check is between 9 a.m. and 11 a.m. Also sozusagen unsere Geschäftszeiten sind zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Und das war in der Tat wohl auch so, dass die am Anfang überlastet gewesen sind von den Anfragen. Also man hat dann, es haben ein paar Leute das ausprobiert. Und also die hatten zumindest den Eindruck, dass da wirklich Personen dahinter sitzen, die jetzt sozusagen gucken.
Das Freigeben.
Und das Freigeben. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Also gab am Anfang halt zumindest den Verdacht, dass dem so wäre. Keine Ahnung, inwieweit sich das jetzt bestätigt hat oder auch nicht bestätigt hat.
Also das sind, also vor allen Dingen, wann ist 9 und 11 Uhr?
Das ist in dem Screenshot, den ich hier gesehen habe, leider ist es abgeschnitten worden. Ich muss nochmal
nachmachen. War es wirklich mit einer Zeitzone dann noch versehen?
Ja, also ich kann mich zumindest erinnern, dass da eine Zeitzone dran war.
Okay. Ja, also es gibt ja verschiedene Deutungen und um es jetzt mit in diese Werbemaßnahme für diese Hackergruppe einzureihen, würde das natürlich eben auch wiederum mit darauf hindeuten, weil man mit derartigen, ich vermute mal, dass eine Zeitzone gewählt wurde, die im amerikanischen Raum liegt oder sowas, um eventuell die Spuren dorthin zu lenken, beziehungsweise es sind wohl auch Code-Teile für diese Meldung, die angezeigt wird, die wird auch übersetzt. Also im Deutschen sind wohl das Ganze mit deutschem Text angezeigt worden und so weiter. Man hat es dahingehend ja prüfen können, dass es wohl aus dem Google-Übersetzer, aus dem Google Translator kommt, diese Übersetzung, bis auf das Chinesische und Koreanische, was ich gelesen habe. Also Chinesisch und Koreanisch sind wohl nicht von aus dem Google-Übersetzer. Und was ja nahelegt, dass diese Leute von dort kommen. Und ein zweites Indiz, was ich noch gelesen habe, ist, dass diese Software einen Code-Teil enthält, der schon mal zuvor verwendet wurde bei einem Angriff, den man in Nordkorea verortet hat. Hm. Also entweder möchte jemand hier eine Fährte legen, also in dem Sinne die Leute in die Irre führen, oder was eventuell ja auch denkbar wäre, dass es wirklich so dilettantisch ist und dass es wirklich ernsthaft aus diesem südostasiatischen Raum kommt. Man weiß es nicht.
Ja, also hier, ich habe jetzt gerade noch versucht, den unteren Teil des Textes zu kriegen und ja, GMT steht hier, also das Greenwich Mean Time. Ist sozusagen, also in dem Falle wären es sozusagen die vielleicht europäische Hacker, die früh kurz, ich meine, das ist ja dann schon Arbeitszeit.
Also für uns ist es, wir sind ja in dem Sinne plus zwei jetzt, also es ist eigentlich von 11 bis 13.
In der Mittagspause.
Das ist ziemlich ungewöhnlich. Wer weiß. Aber also wenn das ernst gemeint ist hier, dann ist das, glaube ich, auch wirklich nur dazu gedacht, eine falsche Fährte zu legen. Denn ehrlich gesagt, also es wäre ziemlich gaga, wenn das eine Person macht, die Freigabe. Also wenn da wirklich jemand sitzt, dann den Bezahlungsbeleg ausdruckt, seine Unterschrift drunter setzt, einscannt.
Ja, und abheftet.
Ja,
aber,
also es ist vielleicht nochmal uns zu unterstreichen, dass es eine Regierungsorganisation ist, die hinter dem Angriff steckt.
Ja, genau.
Wer weiß, was da in dem Sinne dahinter steckt.
Genau, aber diese komische Gruppe, die du gerade genannt hast, ist die Lazarus Group, die halt eben früher schon mal so Angriffe gefahren haben und deren Code da angeblich gefunden worden ist.
Genau. Die hatten wohl bei Sony den Angriff und genau so ein Code-Teil ähnelt dem Ganzen. Genau.
Auf der anderen Seite ist es allerdings auch wiederum so, dass sich auch Antivirenforscher diesen Code angeguckt haben. Also es gibt einen recht bekannten, der heißt Sean Sullivan, der arbeitet bei F-Secure, einem recht bekannten Unternehmen in dem Bereich. Und der wiederum hat gesagt, also dass für ihn dieser Code aussieht, als wäre er von quasi so einem Neuling geschrieben worden. Also das sind halt relativ, also diverse Fehler drin. Und zum anderen nutzt das halt auch irgend so einen Webspeicher quasi, so eine Cloud-Lösung, um irgendwelche Dateien zu speichern, was auch eine Sache ist, die eigentlich so die erfahrenen Virenautoren ja nicht machen. Aber generell ist sozusagen die Codequalität innerhalb des Codes sehr variabel. Also es scheint sozusagen Code zu geben, wo man erkennen kann, dass das erfahrene, professionelle Leute geschrieben haben. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch Code, der eben diverse krasse Fehler enthält.
Naja, es klingt teils nach so einem Baukastensystem, den es ja wirklich für solche Software gibt, wo sich ein unter Umständen Unerfahrener einfach was zusammengebastelt hat und es gestartet hat. Denn in die ersten Meldungen, die ich mehr oder weniger in den Nachrichten auch mitgelesen habe, ist einfach gewesen, dass die Angreifer wohl selbst überrascht sind oder waren von ihrem Erfolg. Also eben hier das Ganze verbreitet sich als Wurm. Sprich, also man spricht im Prinzip von einem Wurm, von selbstständig agierenden Code, der, wenn er ein System befallen hat, dann weiter von dort ausgehend das nächste System sucht.
Genau, und macht er das jetzt? Ist das ein Wurm?
Also
WannaCry, WannaCrypt.
Genau, dieser WannaCry verhält sich im Prinzip wie so ein Wurm, der sich im Prinzip so durch das Internet gräbt, beziehungsweise es ist eben an der Stelle nicht ein Wurm, denn an jedem Punkt vervielfältigt er sich und breitet sich im Prinzip exponentiell durch im ganzen Netz aus.
Wie macht das?
Genau.
Achso, okay.
Genau, zwei Wege kenne ich jetzt oder habe ich gelesen. Das eine ist wirklich eben per E-Mail und Anhang, so dass unter Umständen eine Erstinfektion oder sowas über diesen darüber passiert. Das finde ich auch hilfreich und sehr interessant mit. Und die andere Weg ist im Prinzip direkt, also unter Umständen bekommt jemand eine E-Mail, achtet nicht darauf oder aus welchen Gründen auch immer. Es wird jedenfalls dieser Code aktiv und befällt dann den lokalen Rechner. Von dort ausgehend agiert aber der Code weiter und versucht andere Rechner zu finden, die eben ein XP-System oder ähnliches sind und verwundbar für eine im März bekannt gewordene Sicherheitslücke im SMB-Protokoll. Also das ist ein Austauschprotokoll für Microsoft-Systeme ursprünglich gewesen. Heutzutage auch viel eingesetzt bei als Samba-Surfer, genau, unter Linux.
Da könnte es der Linux-Nutzer erkennen. Das.
Genau. Und sogar in einer älteren Version, also in der Samba in dem SMB-Protokoll V1 liegt in, sagen wir mal, Implementierungsfehler vor. Den Fehler fand ich, habe heute dann auch gefunden, was der Fehler endlich ist. Also finde ich auch jetzt nicht so spektakulär. Also das ist wirklich Dummheit, Fehler beim Programmieren.
Programmierfehler, so ein typischer Programmierfehler eigentlich.
Genau. Und zwar wird hier an die Berechnung von einer Speichergröße wird in einem zu kleinen Wertebereich ausgeführt. Man, ganz konkret, es geht hier um ein Double Word, also um ein
D-Word.
Ja,
genau.
In 64-Bit müssten das dann sein.
Nee? Ich dachte 32,
dann sind 32
und Word ist 16.
Ja, das sind alles diese lustigen Windows-Größen. Jedenfalls, es wird hier eine Berechnung einer Speichergröße vorgenommen, also wie viel Arbeitsspeicher allokiert werden muss, angefordert werden muss vom Betriebssystem. Und das Ergebnis wird in einer zu kleinen Einheit, in eben in einer Größe von Word, von einer Registerbreite abgespeichert. Also in dem Sinne dann von 16-Bit. Die Berechnung, die unter Umständen in 32-Bit ausgeführt wurde, es entsteht an der Stelle ein mit passend gewählten Werten, entsteht in dem Sinne ein Verlust, aber man überträgt im Nachhinein in diesen zu kleinen allokierten Speicherbereich wesentlich mehr Daten rein, weil das ist ja auch kommuniziert worden, ganz klar, mit dem Variablen in diesem D-Word. Und überschreibt dann dadurch natürlich fehlerhaft Speicherbereiche, die wiederum ausgenutzt werden können, die dann in dem Sinne dazu führen, dass Code auf das System transportiert wird und zur Ausführung kommt.
Genau, also ich habe jetzt gerade nochmal in der Microsoft-Doku nachgeschaut und schreiben also, D-Word ist ein 32-Bit unsigned Integer und Word sind dann halt 16-Bit.
Genau. Also insofern es ist wohl auch, was ich gelesen habe, dass das Ganze in zwei unterschiedlichen Funktionen passiert, was ich auch schon also es klingt erstmal ein bisschen schräg, aber mag halt so sein und insofern, dass zwei unterschiedliche Codestellen, also sagen wir es mal, eine größere Entfernung als ein Bildschirm anzeige und dementsprechend hat man da gepatzt. Also sollte zwar eigentlich auch nicht passieren, weil genau über solche Geschichten kann der Compiler einen warnen. Ja, aber zu diesen Gesamteinschätzungen oder Gesamteingliederungen dieses Angriffs und dieser Lücke, glaube ich, kommen wir später nochmal, weil ich da hier auch das als normal ansehe und in dem Sinne halt ja die ganze Auswirkung oder das Ganze einfach globaler sehe.
Ja, also grundsätzlich scheint es so zu sein, also ich habe das jetzt schon von vielerlei Stelle gehört, dass es irgendwie so eine Mehlinfektion war und so weiter, wobei der aktuelle Forschungsstand eben wohl ist, dass man schon von Anbeginn quasi über RTP, also über diese SMB-Schnittstelle sich verteilt hat. Also auch diverse, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber Forscher haben sich halt den Code angeguckt und haben gesehen, dass es eigentlich nichts gibt, was auf so eine Phishing-Mail oder auf irgendeine so eine Mail dahindeutet. Also deswegen sind eben alle der Meinung, dass es sozusagen schon initial quasi über diese Netzwerk-Schwachstelle losgetreten worden ist.
Wobei ich interessant das wiederum finde, weil man nämlich über diesen E-Mail-Kanal in Netzwerke hineinkäme, die grundlegend geschützt sind. Also dass in einem Firmennetzwerk extern der SMB-Port oder die SMB-Ports blockiert werden, sehe ich als völlig
normal,
ja, verständlich an. Aber natürlich innerhalb des Netzwerkes nicht. Das heißt, wenn man im Prinzip diesen E-Mail-Weg findet, um in ein Firmennetzwerk einzudringen und dann sich innerhalb des Netzwerkes über den vollautomatisierten Weg verbreitet, finde ich das wiederum eben geschickt.
Also es, hier würde ich aber mal dagegenhalten wollen. Also es gibt ja viele Netze, viele Administratoren mit vielen Ansichten oder auch weniger Ansichten. Und was hier den Angreifern zugutekommen könnte, wäre so eine Suchmaschine, die heißt Shodan. Also Shodan.io. Und hier kann man speziell suchen, zum Beispiel nach Rechnern, wo Port 445 oder irgend sowas offen ist. Und dann kann ich halt auch sozusagen, die Shodan-Seite hat so eine API-Schnittstelle und da kann ich dann auch mir automatisiert angucken, was antwortet denn da auf dem Port, wie sieht denn die Antwort aus, und da könnte ich dann speziell raussuchen, gibt es denn da irgendjemanden, der dass die SMB, also die entsprechende SMB-Antwort hat, und dann hätte ich da sozusagen vielleicht einen ersten Einstiegspunkt. Das heißt zwar noch immer, dass es am Ende funktionieren muss, dass ich nur diese eine Firma angreife, aber das wäre so ein, vielleicht könnte man auf die Art und Weise zumindest da einen Einstiegspunkt
finden. Einen Anfang machen. Wobei ich schon erwartet hätte, dass solche Netzwerke wie eben von der Deutschen Bahn oder beziehungsweise das andere große von dem englischen
NHS.
Genau.
National Health
Center.
Irgend sowas.
Also Health die, Service.
Genau,
dass der nationale Gesundheitsdienst, dass die gekapselt sind. Also von denen hätte ich erwartet, dass da eigentlich die so eine abgeschottete Netzwerkpolitik fahren, wo man, ich sag mal, über VLAN und ähnliche Techniken dieses Netzwerk isolieren kann, um genau eben den Zugriff vom Internet oder zum Internet zu unterbinden. Also darüber habe ich auch noch keine Meldungen gelesen, wie in dem Sinne jetzt bei der Deutschen Bahn die Erstinfektion passiert ist, beziehungsweise bei diesem National Health Service.
Die waren ja ziemlich weiträumig auch betroffen. Also die diversen Krankenhäuser in England, das waren, glaube ich, die ersten, die hier Hilfe geschrien haben, war so mein Eindruck. Also noch am Freitag gab es da ja massive Diskussionen dazu.
Ja.
Und ich kenne jetzt mich mit diesem NHS auch nicht so aus, aber da habe ich auch diverse Kritiken gelesen, dass Leute eben gesagt haben, ihr habt uns schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren versprochen, dass ihr die ganzen XP-Systeme wegnehmt und die Infrastruktur aktualisiert. Aber außer sozusagen die Managementgelder zu erhöhen, habt ihr offensichtlich nicht gemacht.
Ja, das genau. Da war wohl 2015, wenn ich mich jetzt recht erinnere, genau so eine Aktion, die wo gerade die Regierung oder sowas wieder getrommelt hat und wir müssen mal und überhaupt, aber das Ganze wieder versandet ist. Genau.
Und was ich da denken musste, es gab mal vor vielen Jahren, diese Meldung müsste ich raussuchen, gab es mal eine Meldung, dass die Atom-U-Boot-Flotte Englands auch noch Steuersysteme hat, die auf XP laufen. Oh. Und da wurden wir dann doch auch so ein bisschen anders, weil ich weiß nicht, das ist sowas, was man vielleicht nicht unbedingt haben will.
Ja. Also das sind die einige große von O2 habe ich heute noch gelesen, dass die wohl jetzt die Tage, gestern glaube ich, einen Ausfall im Kundencenter hatten und noch einen Netzausfall, was sich oben, eventuell in Zusammenhang steht, aber eventuell auch nicht. In Frankreich war Renault, die wohl über das Wochenende prophylaktisch angeblich das ganze System runtergefahren haben und aber wohl auch am Montag nicht wieder angefahren haben.
Prophylaktisch natürlich
noch. Ja. Spanien gab es entsprechend, da war es glaube ich ein Energiekonzern, der betroffen war.
Kann sein, ja. Es gibt also die Liste an Firmen sozusagen, die ist wirklich
lang.
Lang, genau. Also es geht also verschiedene Bundesstaaten in Indien zum Beispiel. Telefonica wird dein Konzern gewesen sein, der.
Na, O2.
Das gehört O2 zu. Ach ja, stimmt, O2, das, richtig, ja.
Ja.
Dann University of Montreal. Dann Telenor in Ungarn.
Na, Russland soll wohl das Innenministerium stark betroffen sein. In China Schulen.
Ja, richtig. Hitachi. Dann das Außenministerium in Rumänien. Nissan. Die Andhra Pradesh Police in Indien. Dacia kennt vielleicht eine oder andere noch, Automobilhersteller. Und also, ja, verschiedene andere Firmen.
Ja. Aber wie eingangs eben schon mit gesagt, und ich glaube auch, dies ist griffig eben im Rahmen von dem englischen Gesundheitsdienst, dass die unter Umständen eben gar nicht so leicht wegkommen. Also das ist auch in einem Bericht hatte ich das mit gelesen. Wer heute entschließt, eine große Firma, die sich dann heute endlich entschließt, das XP rauszuschmeißen, hat es vielleicht in 2 Jahren dann geschafft.
Ja.
Also das ist auch nichts, wo man in dem Sinne im großen Stil wirklich so über eine Kleinigkeit spricht. Man braucht sich im Prinzip jetzt nochmal dieses Beispiel auch für uns vor Augen führen. Die Anzeigesysteme der Deutschen Bahn. Also wie viele gibt es davon? Das macht man nicht, das stellt man nicht binnen von 14 Tagen oder sowas um.
Ja. Ich meine, Windows XP ist jetzt seit, ich glaube 2014 hast du gesagt,
End of Life. Da ist es zum zweiten Mal.
Genau, und vorher wurde es ja auch mehrfach nochmal angeleiert.
Also, ja, aber
ich meine, da könnte man schon als Unternehmen auf die Idee kommen, also jetzt in dem Bahnbeispiel sagen, okay, wir müssen vielleicht unsere Anzeigen mal erneuern oder die nicht am Netz hängen lassen.
Da würde ich jetzt mal ganz böse sagen, das passt, glaube ich, in das Gesamtbild der Deutschen Bahn zur Erneuerung der Infrastruktur. Also so wie diversen Berichten nach Weichen und Bahnhöfe gepflegt und gewartet, erneuert werden, wie sich das ganze Schienensystem verhält, ist, glaube ich, hier adäquat oder ja mit dem Anzeigensystem oder dem Betriebssystem der Anzeigensoftware zu vergleichen. Dass da einfach das Ganze auf Nutzen gefahren wird.
Also 8. April 2014 war End of Life bei XP. Ja, ich meine, gut, das kann schon sein, maximaler Nutzen. Dennoch würde ich sagen, muss man sich ein bisschen Gedanken über solche Sachen, sollte man sich zumindest machen. Also ich denke, es ist aus meiner Sicht anders bei anderen Firmen, also wie jetzt, was du das Beispiel mit der Firma, die jetzt noch NT4.0 hat, da kann es ja durchaus sein, dass die sich auf einen anderen Hersteller verlassen müssen und sagen, hier, liefer uns mal was anderes.
Aber das wird bei der Deutschen Bahn auch nichts anderes sein.
Aber ich meine, die Deutsche Bahn hat ja eine ganz andere Marktmacht als jetzt ich, als vielleicht kleine, Eisen herstellende Firma, die jetzt zu einer großen Firma geht. Weißt du? Also das ist sozusagen von der Balance her, ist das.
Bei der Deutschen Bahn sehe ich, das ist Individualsoftware. Die haben sich das mal irgendwann schreiben lassen und reden jetzt über eine Erneuerung der Software. Also die reden, denke ich mal, da schon, ich mutmaße jetzt mal über einen dreistelligen Millionenbetrag für dieses Ganze.
Ja, man denke nur an die Einführung von WLAN in den ICEs. Das gab es eine Summe von 200 Millionen, die da kolportiert wurde, was es gekostet hat.
Hm. So, und in dem Sinne denke ich, dass man genau vor diesen Investitionen, vor so einem Projekt zurückschreckt und getreu dem Motto Never Touch a Running System das Ding laufen lässt. Ich sehe an dieser Stelle eben so im Zusammenhang mit der Bahn, denn was man bei der Deutschen Bahn auch sehr oft mit gesehen hat, also jedenfalls, also habe ich auch noch vor einigen Jahren, die DOS-Bildschirme. Es ist ernsthaft, dass man an diesen Fahrkartenautomaten da noch den DOS-Prompt angetroffen hat. Das heißt, die haben da auch steinalte Software unter Umständen laufen. Ich weiß nicht, ob sie dann schon doch so fortschrittlich waren, haben FreeDOS oder sowas laufen lassen.
Ich meine, da war es ja, glaube ich, noch so, dass dann die Updates immer mit Disketten gemacht worden sind. Also sind Leute mit Disketten rumgelaufen und haben dort das, also die Updates von den Fahrplänen eingespielt.
Genau. Also solche Sachen, dass wo unter Umständen eine Infrastruktur schlecht gewartet oder schlecht aufgebaut ist und immer wieder, also einfach nur noch weiter betrieben wird, und nicht ernsthaft über Erneuerung nachgedacht. Das ist das, ich sehe eigentlich, dass ähnlich oder in dem Sinne schlimmer auf uns zukommen mit diesem ganzen Internet of Things. Da ist genau die gleiche Denke am Werk, dass man, oder in dem Sinne kennen wir es auch jetzt schon von den Handys, von den Smartphones, dieses Produzieren und Abgeben. Damit ist man dieses Ding los, hat dafür keine Verantwortung mehr, sieht sich nicht mehr in der Pflicht, da in irgendeiner Weise noch was nachzureichen, zu verbessern, eben wie hier Sicherheitslücken zu stopfen. Und in diesem ganzen Gedanken, glaube ich, ist gerade, also das ist das, wo ich eben doch schon anfangs gesagt habe, es wundert mich, dass hier gerade so ein Hehl drum gemacht wird, um dieses kleine, wir bewegen uns, glaube ich, ringsherum in einem riesigen Minenfeld.
Ja, ja, genau. Aber hier ist es eben, und das ist wieder das, was wir vorhin schon diskutiert hatten, der Punkt, dass das ist quasi sichtbar gewesen. Mhm. Also das ist wieder sowas, was du sehen und fühlen kannst. Genau. Das nimmst du ganz anders wahr, wie dein Rechner, der schon 5-mal gehackt worden ist, weil du es aber noch nie mitgekriegt hast.
Genau. Mhm. Das ist das, wo ich eben auch jetzt diese Meldung mitgelesen habe, dass es auch den Parallelwurm gibt. Dessen Namen habe ich jetzt nicht mehr. Aber der mehr oder weniger schon länger grassiert, der mindestens genauso viele Systeme befallen hat, erfolgreicher ist im Geld beschaffen, also über dieses Mining der anderen Kryptowährung, des elektronischen Geldes.
Bitcoin.
Die haben nicht Bitcoins gemacht, sondern irgendwas anderes. Mhm. Und an dieser Stelle aber einfach im Verdeck geblieben ist. Das Einzige, was die Leute da wohl gemerkt haben, dass der Rechner nicht mehr so leicht funktioniert, dass da in dem Sinne die Maus sich nicht mehr so schnell bewegt oder sowas, dass die Einbußen eben der Rechenleistung sich zeigen, aber das kann auch ein ganz normales Altern des Betriebssystems in dem Sinne sein oder wieder mal ein ungünstig schlechter Tag oder irgend sowas. wer das in dem Sinne noch im gefühlten Bereich verortet, der tut das dann auch ganz schnell ab und wartet mal noch auf nächste Woche oder sowas.
Aber ich muss sagen, das ist generell für mich so ein Hinweis, wenn Leute mir, also weil ich kenne mich ja mit Computern aus, weißt du, deswegen kommt dann der eine oder andere und sagt hier, also und ein Symptom ist immer, der Rechner ist langsam. Was kann ich denn da machen? Oder es ist langsamer geworden. Und das ist für mich eigentlich schon sozusagen der erste Schritt, wo ich denke, vermutlich hast du die Schadsoftware eingefangen. Mhm. Und dann ist es also in den diversen Fällen dann so, dass die Person sich halt in der Tat eine Schadsoftware eingefangen hat, aber eine neue. Also das war sozusagen der Schritt N plus 1.
Ach so,
hat dann dazu geführt, dass der Rechner nicht mehr benutzt war, aber die anderen Schadsoftwaren sind gar nicht festgestellt worden bisher. Also das ist zumindest, es gibt ja hier von diversen Zeitungen so CDs, die man dann mal einlegen kann und dann hören die gar nicht mehr auf, da irgendwie rumzuschreien und quietschen.
Das, beziehungsweise die Leute, habe ich einfach auch mitgemerkt, sind da ziemlich schmerzresistent und erst bei dem dritten Pop-up Nerve oder sowas. Also wenn sie dann zu viele Fenster wegklicken müssen, dann melden sie sich mal. Das habe ich auch schon gehabt, dass dann auf Nachfrage hin die Leute sagten, ja, das habe ich schon länger. Also ich habe das immer weggeklickt oder ja. sowas. Von der Seite her ist diese Aufmerksamkeit da oder dieses Bewusstsein nicht unbedingt da, dass das eigentlich schon ein Problem ist, schon vom ersten Fall an. Also wer in dem Sinne so ein Pop-up entgegengeschlagen bekommt an ungewöhnlicher Stelle, denn das muss man ja wiederum auch sagen, das Internet ist auf diversen Seiten noch voll von Pop-up und Schnickschnack, aber ich sag mal, beim Öffnen von Word oder von anderen Programmen als dem Browser, wenn dort ein Pop-up kommt oder schon allein nur mit dem Starten des Betriebssystems, sollte man stutzig werden. Wer einen Browser öffnet und sich die Suchmaske der Lieblingssuchmaschine, also von Google zeigt, und dort ein Pop-up mitkommt, ist das eindeutig falsch. Also Google arbeitet nicht mit Pop-ups. Und das sind Dinge, wo ich aber auch privat schon erlebt habe, einfach, dass die Leute das gar nicht so für bedrohlich, für besonders aufnehmen, wahrnehmen. Genau. Und ja.
Adyl Kutz heißt der andere. Ich hatte jetzt irgendwie eine Weile gebraucht, um das zu finden. Adyl Kutz. Edelkass oder wie auch immer man das aussprechen mag.
Dieser andere Wurm, der in dem Sinne diese Lücke bereits ausnutzt.
Genau. Und dann diese, sagen wir mal, Geld meint, also Geld errechnet.
Ja, genau. Ja, in diesem Ganzen, also es ist ja, wenn man das jetzt mal wirklich sagt, es ist einfach nur ein Vorfall. Wir reden hier über die Spitze des Eisbergs. Also dieses ganz, ganz kleine oben da drauf. Und man kann wirklich davon ausgehen, dass noch wesentlich mehr im Hintergrund eigentlich operiert. Ist vor allen Dingen auch dieser Umgang mit dem Ganzen, wie teilweise, ich sag mal jetzt, die Presse das deutet, interpretiert und verbreitet, finde ich nicht passend, beziehungsweise auch schon, wie gewisse Akteure darauf reagieren, inklusive Microsoft, die hier nämlich auch aufgesprungen sind und haben gesagt, das war, oder dem Ganzen verschuldet, das war die NSA mit. Oder böse ist hier in dem Zusammenhang auch mit die NSA zu nennen, weil und das...
Also, nur eine Ergänzung, ja, diese Software meint Moneros.
Aha.
Also, das ist auch eine, also schon auch eine eher bekanntere Kryptowährung, aber ich meine, es gibt da halt so viele... Aber die Moneros haben noch eine vergleichsweise hohe Kapitalisierung auch. Also das ist noch so ein Ding. Hm. Also was ich vorhin noch sagen wollte, habe ich auch leider den Namen vergessen, jemand, der auch viel Vorträge hält, so Schadsoftware und Befall und so weiter. Und sein Spruch ist immer, dass es eigentlich zwei Typen von Benutzern, von Computerbenutzern gibt. Leute, deren Rechner schon gehackt worden ist. Und Leute, die es noch nicht gemerkt haben. Und das ist, kann man eigentlich nur unterschreiben. Das ist halt so.
Ja, und, beziehungsweise wir reden da eben nicht über Benutzer und Computer, sondern über Geräte im Internet. Das ist auch dass oft genug ein Drucker befallen ist. Also dass in dem Sinne der Drucker, das Betriebssystem auf dem Drucker und dort befindet sich ganz klar auch Software drauf, die netzwerkfähig ist, die gewisse Kommunikation im Sinne von E-Mail oder Netzwerkzugriffen zur Verfügung stellt und dass diese Software in dem Sinne auch Fehler enthält, gekapert wurde und von dort aus ein Angreifer operiert. Das sind genauso solche Geräte wie Fernseher, also was jetzt auch mit in Mode kommt, also oder auch häufig mitverkauft wird, dass dort sich Betriebssysteme drauf befinden, dass das Fernsehgerät hängt am Internet und es gab auch ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder ganz und gar letztes Jahr schon war, so diesen Samsung-Fernseher, auf dem diese Ransomware. Also es gab auch für den Fernseher schon die Meldung, dass die Leute gekommen sind und da war ihr, hatten sie das eben die Meldung eingeblendet. Die Daten sind verschlüsselt, zahlen sie und so wie es hier sich auch verhält, bloß dass das Ganze eben auf dem Fernseher war.
Genau, also das wird auch weiterhin passieren, denke ich.
Und vermehrt.
Und vermehrt natürlich. Und was mich da immer so ein bisschen, sag mal, stört, ist diese Diskussion um selbstfahrende Autos. Also oder sozusagen selbstgesteuerte Autos, weil wenn man so die Diskussion liest, dann hast du immer sozusagen da, ja, und da kann jemand sozusagen in den Rechner, also in diesen das Auto sich einhacken und dann die Leute in den Tod fahren und die auf der Autobahn Autos überschlagen lassen und so weiter. Und ich sehe es halt immer so ein bisschen, dass die, also wenn man sich die Angreifer, also sozusagen die das in großen Stil machen, anguckt, machen die es in der Regel immer unter finanziellen Aspekten. Also die wollen Geld verdienen. Und möglichst mit wenig oder gar keinem Risiko. Und wenn ich hier Leute umbringe, irgendwo auf der Welt, kann man davon ausgehen, dass früher oder später nahezu jeder Polizist und jede Polizistin dieser Welt losrennt und versucht, die Leute zu finden. Und man hat dann vermutlich ein sehr ungemütliches Leben, wenn man das sozusagen in größeren Stilen macht. Und deswegen viel besser oder viel sozusagen erfolgversprechend erscheint mir eben auch bei den Autos, so einen Bildschirm aufzurufen, zu sagen, ey, hier, dein Auto startet jetzt gerade mal, ne? Überweis mal hier so und so viel Bitcoin oder Euro oder Monero oder irgendwas anderes. Ja. Und wenn du das überwiesen hast, dann schicke ich dir einen Key und dann kannst du das Auto entschlüsseln und dann kannst du weiterfahren.
Beziehungsweise wenn wir jetzt gerade eben diese zwei Würmchen hier vergleichen, dann ist ja eigentlich der im Hintergrund agiert, der erfolgreichere. Und ich glaube auch, dass das am Ende eher das zum Ziel führt, also dass man nicht das Opfer, also den betroffenen Rechner, den Eigentümer des betroffenen Systems in irgendeiner Form versucht, also Geld zu bekommen, sondern dass man wiederum dieses System nutzt. Denn das, was mir sofort einfiel, war dieser Dyn-Angriff, der Angriff gegen diesen Infrastrukturanbieter Dyn, also auch in dem Sinne bekannt von Dyn-DNS, der im März oder sowas, also
schon eine Weile her. Ich würde eher noch länger tippen, aber
okay.
Ist jetzt auch nur hart geraten.
Ja, jedenfalls dieser Angriff auf den, der eben auch als ein DDoS-Angriff kam, wo diverse gekaperte Systeme zusammengeschalten wurden und gezielt hier gegen eine Organisation gerichtet, um von dieser Organisation Geld zu erpressen. Also ich glaube auch, dass das mehr bringt in dem Sinne hier, dass man mehr davon hat, wenn man diese gekaperten Systeme am Ende verkauft. In dem Moment, wo ich hier auch Aufmerksamkeit erzeuge, dann verliere ich danach das System. Also derjenige wird den Rechner platt machen oder er zahlt und installiert dann hinterher die Updates, wie auch immer. Auf alle Fälle, ich kann hier nur einmalig Geld holen. Deswegen sehe ich es als gewinnbringender, als sinnvoller an, weil man im Prinzip dieses System nachhaltig nutzt, wenn man es in dem Sinne über eine längere Zeit für andere Dinge einfach, eben man verkauft die Rechenleistung.
Genau, also im Oktober 2016 war dieser Riesenangriff, von dem niemand was gehört hat. Also das war so ein Gefühl zumindest, habe ich das ist so mal irgendwie verpufft. Es gab mal so ein paar Meldungen, aber okay. Also wenn du das jetzt sagen, die gefühlte Meldungslage diesem WannaCry jetzt vergleichst mit dieser Dünnattacke, gab es diese Dünnattacke in der Presse nahezu gar nicht. Währenddessen, da sind wir wieder, ich glaube, einer Meinung, dass das durchaus ein bisschen aufgebauscht ist. Aber ich denke auch, dass...
Ich würde es dann eher sagen, dieses Dünn ist zu unter, da ist viel zu wenig darüber berichtet worden.
Genau.
Wobei ich eben auch genau in diesem Angriff es eigentlich als schlimmer, als gefährlicher sehe, weil das wirklich mit der richtigen kriminellen Energie geschehen ist, jemanden zu schaden. Hier hat wenn man es mal so einfach mutmaßt, sich irgendwer am Sonntagabend hingesetzt, hat da so einen Schadsoftware-Bastelkasten zusammengeklickt und noch ein bisschen getestet und aus Versehen ist ihm das Ding ins Internet entflutscht oder sowas. Wie auch immer man das Ganze nun sieht, aber hier hat es eigentlich eher so ein bisschen dilettantischen und aus Versehen Charakter, also das Ding geistert halt im Internet herum, während in diesem Dune-Angriff oder auch, was ich jetzt an dieser Stelle halt wieder gelesen hatte, ist diese Filmdiebstähle, die, wo jetzt wohl auch wieder vor kurzem Sony, glaube ich, Pixar einer gestohlen wurde, glaube ich, oder sowas, die richten sich ja ganz gezielt gegen eine Organisation, also eben wie gegen Dune oder gegen also ein Filmstudio und
was heißt Film gestohlen?
Es ist so wie von irgendeiner Staffel bei Netflix war das im Air schon mal und jetzt war eine Meldung, dass in eine Fortsetzung von irgendeinem Piratenfilm ist bei einem großen Filmstudio oder wahrscheinlich nicht bei einem großen Filmstudio, sondern bei einem dieser Nachproduzenten, bei diesen Bearbeitungsstudios, diese Post-Production, haben Hacker diesen Film entwendet, erpressen jetzt den Filmproduzenten auf so und so viel Millionen, dass er nicht vorab veröffentlicht wird. Ansonsten würden sie jetzt anfangen und den, glaube ich, in 20 Minuten Schnipseln in den nächsten Wochen im Internet zu veröffentlichen, was natürlich ein finanzieller Verlust für das Filmstudio bedeutet, wenn der Film einfach vorher schon frei im Internet verfügbar ist. Und da treten wir, glaube ich, bei so einem Film von auch so einem zweistelligen Millionenbetrag oder sowas oder ganz sogar noch mehr.
Orange is the New Black ist da.
Nee, das war diese Serie, die bei Netflix geklaut wurde.
Also ich habe zumindest jetzt hier eine halbwegs aktuelle Meldung gefunden. Aber ja, vielleicht gibt es da noch mehr.
Ja, aber das, glaube ich, ist eben gefährlicher oder das würde ich halt gefühlt als schlimmer einstufen, diese solchen, weil die halt wirklich gezielgerichtet jemanden schaden wollen, also da steckt bewusst jemand dahinter, während hier hat eben einer, ist mit der Gießkanne über das Internet gerannt.
Wobei, also hier sehe ich anders, weil ich meine, es ist halt nur ein Film, der weg ist. Also sozusagen, das ist Geschäftsrisiko der Firma
Also jetzt bezogen auf den Film, aber wie auf Dune reden wir über ein anderes Kanal?
Ja, also bei Dune müsste man nochmal nachdenken, aber auch bei diesem WannaCry, bei dieser Schadsoftware ist es so, dass du durch diese enorme Breitenwirkung keinerlei Kontrolle hast, wem du schadest. Und das ist eben, dass hier bei der NHS, also schadest du effektiv Menschenleben. Also die haben ja da also wirklich auch geschrieben, dass sie keine Patienten mehr annehmen können, dass sie Operationen verschieben müssen. Und also man muss annehmen, dass vielleicht Patienten da auch schwerer geschädigt worden sind und vielleicht sogar gestorben sind, weil das diesen Fall gab. Und das ist halt, also schon von der Auswirkung her, anders als jetzt dieser geklaute Film, der...
Richtig, aber ich würde mindestens vergleich mal mit diesen Dünen, was da in USA an Infrastruktur damals weggebrochen ist, denn Dünen operiert sehr stark im Hintergrund. Ich kenne das auch, dass mal ein großer Angriff auf OVH lief, also auf diesen...
Genau, das war kurz vorher. Das,
okay, ich kann es jetzt nicht
mehr erinnern. Das war, also ich würde sagen, es ging los... Also eigentlich müsste man die Geschichte noch ein bisschen weiter zurück erzählen. Das ist nämlich es gibt einen Sicherheitsforscher, der heißt Brian Krebs. Und der treibt sich halt auch viel im Darknet herum. Nee, also in irgendwelchen Foren. Und der, wenn er sozusagen irgendwie was gefunden hat, veröffentlicht er auch seine Funde. Also in dem Fall war es halt so, dass er sozusagen veröffentlichen konnte, dass eine israelische Firma ein relativ großer DDoS-Anbieter ist. Also die hießen auch VDoS, interessanterweise.
Na gut.
Und Also in dem Zusammenhang sind dann auch die zwei Geschäftsführer verhaftet worden und also da gab es einiges im Nachgang dazu. Und sozusagen ziemlich direkt nach der Meldung ist seine Webseite mit dem größten DDoS damals aller Zeiten überrannt worden. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viele Gigabit pro Sekunde das waren. Also es war halt eine Größenordnung, wo Akamai, also der sozusagen seine Webseite lag hinter Akamai, wo Akamai als DDoS, also Anti-DDoS-Anbieter gesagt hat, das ist uns zu viel DDoS.
Ja.
Und ich meine, gut, also man muss sich sagen, dass die das kostenlos für ihn gemacht haben und eben gesagt haben, dass das abzuwehren, diesen DDoS kostet sie irgendwie einen Millionenbetrag. Also das ist einfach eine Summe, die weder er bezahlen kann, die noch sie, die sie bezahlen wollten. Und deswegen haben sie ihn halt gebeten, das Block halt umzuziehen. Und ich glaube, Google hat dann freudig das aufgenommen und hat gesagt, naja, wir schützen dich in jeden Phasen. Und das war sozusagen so der erste Schritt. Aber so ein bis zwei Tage später gab es halt diesen, also nochmal, ich glaube, fast doppelt so großen Angriff auf OVH. Mhm. Die, also ich glaube mit, also ich habe so eine Zahl von 600 Gigabit pro Sekunde im Hinterkopf, aber das müsste ich nochmal nachlesen.
Ja, genau.
Und der Brian Krebs hat dann rumgeforscht und versucht rauszufinden, wer das gewesen ist. Und hat dann auch was rausgefunden. Also das waren irgendwelche Typen, die, und das ist aber jetzt auch frei aus meiner Erinnerung, also ich werde den Artikel dann vielleicht mit verlinken später und dann kann man es mal nachlesen. Der hat dann wirklich einen sehr, sehr langen Bericht dazu geschrieben, die Minecraft-Server betrieben haben. Mhm. Und bei Minecraft ist es halt auch so, dass der Server muss halt online sein. Und irgendwann sind die Server halt mal, also groß geworden, hatten viele Nutzer und die Betreiber haben angefangen, Geld zu verdienen. Und was haben die Konkurrenten gegenseitig gemacht? Die haben gegenseitig halt sich per DDoS die Minecraft-Server aus dem Netz rausgeschossen. Mhm. Und dann sind halt andere Leute gekommen und haben gesagt, hier, wir machen ein Anti-DDoS-Minecraft oder sowas, oder Minecraft-Anti-DDoS. Und also wir schützen quasi deine Minecraft-Server gegen DDoS. Und das hat sich dann halt mehr oder weniger nach meiner Erinnerung so ein bisschen hochgeschaukelt. Und einer von diesen Anti-DDoS-Anbietern, stark meiner Erinnerung nach, in diesem Mirai-Botnet mit drin.
So was habe ich auch
nicht. Genau, und der hat dann quasi dieses Mirai-Botnet genutzt, um diesen DDoS gegen das Krebsblock und auch gegen OVH zu fahren. Und auch gegen diverse andere relativ große Anbieter. Und wie gesagt, die ganzen Details, die muss man dann mal nachlesen in diesem Blogpost. Das war sehr detailliert und auch sehr interessant nachzulesen. Und daher kam halt sozusagen dieser Riesenangriff gegen OVH.
Ja, und dann waren, also ich habe damals selbst, glaube ich, diesen dünnen Angriff gespürt, weil ich damals nämlich mein Windows nicht registrieren oder freischalten konnte. Und die waren auch mit betroffen von diesem Ganzen. Also ich vermute, dass das damit in Zusammenhang stand. Ja. Ich kann das auch nicht. Aber komischerweise kurz danach konnte ich ohne Probleme die Aktivierung durchführen. Und insofern glaube ich, sind diese Auswirkungen da auch massiv gewesen. Eben auch im mehreren Millionen Euro oder Dollar Bereich, je nachdem. Ja. Was in dem Sinne dieses Ganze etwas merkwürdig macht, aber hier ist halt, glaube ich, wie im Rahmen Deutsche Bahn oder diese englische Gesundheitsdienst, dass dort einfach es bildlich sichtbar wurde und nicht in dem Sinne im Hintergrund getobt hat, dieses Ganze. Diese Kriege in dem Sinne im Internet, wenn man das jetzt mal so bezeichnet hier, die toben, glaube ich, die ganze Zeit, also permanent und auch schon wesentlich länger.
Also vielleicht nur eine Ergänzung, sozusagen ich mit Zahlen jetzt aufwarten kann. Also bei dem Angriff gegen das Block waren es 620 Gigabit pro Sekunde. Mhm.
Und ich weiß nicht, mir sind als solche kleineren Zahlen, so ein paar Gigabits in Estland und sowas, solche.
Ja, das waren noch, ich glaube, zweistellige Gigabit-Zahlen, wo Estland aus dem Netz rausgefallen ist.
Genau. Also, wenn man sich das im Prinzip mal so also weiterspinnt, beziehungsweise, ich glaube, es gab auch schon mal einen DDoS-Angriff gegen den Bundestag oder sowas.
Stimmt.
Wo die auch weg waren, also oder gegen deutschland.de. Wo die dann nicht mehr erreichbar waren. Man kann praktisch entscheidende Zugriffswege oder Zugriffsziele echt stören, sodass sie in dem Sinne für den normalen Benutzer nicht mehr erreichbar sind, dass sie nicht mehr verwendbar sind. Und je nachdem, über was man da spricht, geht es unter Umständen um ein Banksystem. Ich kann keine Überweisung mehr tätigen oder sowas. Also in dem Sinne, das Online-Banking ist gestört. Es können auch andere Auftragssysteme sein oder auch eben völlig andere Infrastruktursachen. Also in dem Sinne, ich hatte jetzt vor kurzem was gelesen, da hat ein Stadtwerksbetreiber sich mal testen lassen, wie verwundbar er wäre oder ist. Und da hat man auch als erstes dann einen Schreck bekommen. Also sprich im Prinzip, es war wohl irgend sowas, dass nach paar Stunden könnte man die Stromversorgung runternehmen, womit im Prinzip nach ein paar Tagen die Wasserversorgung zusammenbricht und so weiter. Hm. Also diese Infrastruktur ist in dem Sinne wirklich verwundbar. Ja, was in dem Sinne hier merkwürdig ist, dass das hier in dem Rahmen so hoch gespielt wird. Die eigentliche Bedrohung aber um Wesentliches höher ist. Für mich hat es gerade von dem Gesamtbild her sowas wie ein riesiger Haufen von Dynamit und man macht ein kleines Strohfeuer daneben, um davon abzulenken, dass da eigentlich ein Dynamithaufen liegt. Genau. Man kriegt diesen Strohhaufen über einige Zeit hin gelöscht und alle sind wieder glücklich. Diverse Politiker, also das ist das, worauf wir ja auch noch mit zu sprechen kommen können, was die Reaktionen vor allen Dingen jetzt auf dieses Ganze sind, weil ich da auch sagen muss, sind Teil aberwitzige Forderungen gekommen oder Deutungen des Ganzen. Denn also das Schrägste, was ich im Prinzip gelesen habe, war mit einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der meinte, ja, hätte man seine Daten in die Cloud verschoben oder sowas, hätte man dieses Problem nicht gehabt. Das finde ich die völlig falsche Schlussfolgerung, die völlig falsche Herangehensweise an sowas, weil passend dazu habe ich jetzt vor kurzem den Anti-Cloud-Beitrag gelesen.
In der FAZ?
Nee, nicht in der FAZ, okay. Sondern auf einem anderen Nachrichtenportal, wo nämlich genau kritisiert wurde, dass sich im Cloud-Sinne kein Mensch Gedanken über Backup macht. Weil man einfach im Cloud immer wieder davon ausgeht, Redundanz und hin und her, es passiert schon nichts. Aber das Backup eigentlich mehr bedeutet, als den Ausfall abzufedern oder die Risiken des Ausfalls zu mindern. Das beachtet dann wieder keiner. Es schiebt in dem Sinne jeder so dieses Backup-Ding beiseite. Der Cloud-Anbieter soll das Backup machen. Nee, der Cloud-Anbieter macht Redundanz und hin und her, RAID und mehrere Serverinstanzen, womit man eigentlich dieses Problem, was mit einem Backup auch behoben werden soll, in dem Sinne schadhaftes Belöschen von Dateien
einzelnen oder so. Dateien.
Genau. Mhm. Also nicht Ausfall, sondern in dem Sinne Verlust, Datenverlust, überhaupt nicht bedenkt. Und das sind dann wiederum riesige Sachen, die, glaube ich, auch wirklich ernsthaft bei diesen Cloud-Betreibern zu bedenken sind oder nicht bedacht werden, dass an der Stelle wirklich eine ordentliche Datensicherheit gewährleistet wird. Wobei ich auch umgekehrt sagen muss, die können das auch zum Teil gar nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich Datenbanken und sowas in die Cloud schiebe, dann ein Datenbank-Snapshot oder sowas kann ich nicht zu beliebigen Zeitpunkten machen. Hm. Das muss unter Umständen in Kooperation mit der Anwendung passieren. Ja. Und dementsprechend kann ich diese Verantwortung nicht auf den Cloud-Betreiber abwälzen, sondern stehe auch als Betreiber der Anwendungssoftware mit in Verantwortung. Und das machen aber dann hier genau solche Ratgeber, die sagen, ach, schieb's doch zu Apple, schieb's doch zu Google oder zu Amazon. Ja. Da ist dann alles gelöst. Und das ist, finde ich, hier in diesem Ganzen auch, dass IT-Sicherheit überhaupt nicht verstanden wird und mit solch primitiven Lösungen angegangen wird, dass uns das noch tierisch auf die Füße fällt.
Genau.
Also das fand ich jetzt in diesem ganzen Zusammenhang sehr bemerkenswert, dass einfach neben diesem Spielerei XP und wie ich vorhin sagte, 7% der Internet angeschlossenen Geräte.
Aber ich meine, also vielleicht, das wollte ich vorhin noch sagen, du hast vorhin so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass es nur XP-Geräte betrifft. Also dem ist ja nicht so.
Ja.
Es betrifft auch XP-Geräte und da ist es vermutlich vielleicht auch schnell aufgefallen, aber es betrifft schon verschiedene andere Generationen bis hin zu Windows 10. Also,
nee.
Also außer Windows 10.
Windows 10 und Windows 8 waren meines Wissens nach gepatcht. Also dafür hat Microsoft im März die.
Ja,
aber es also mehr oder weniger vor Windows 8 muss alles verwundbar sein.
Also na gut, wer den Patch eingespielt hat, für den war sowieso alles gut.
Okay, gut. Das aber ist wiederum
sozusagen
interessantes Stichwort.
Ja, aber sozusagen die. Also es waren grundsätzlich eben nicht nur Windows XP ein Problem, sondern es waren halt auch neuere Betriebssysteme ein Problem. Das Interessante ist eigentlich hier, dass wenn man sich die Signaturen anguckt von den Patches, die Microsoft bereitstellt, stammen die alle von Mitte Februar 2017.
Hm.
Auch der Windows XP Patch. Die hatten damals schon einen Patch für XP.
Okay. Das heißt halt, nicht gelesen.
Ja, das ist doch. sollte man drüber nachdenken, zumindest.
Ja, ja, das wirft ein ganz besonderes Licht auf Microsoft mit, die hier näher auch den Finger deutlich halt auch mit in andere Richtungen gezeigt haben. Ja, aber das ist eigentlich ein sehr interessantes Stichwort, denn bei IT-Sicherheit kommt auch definitiv mit zu tragen, dieser Schwerpunkt Patches einspielen, also Sicherheitsupdates durchführen, das System aktuell halten. Und das ist wiederum etwas, was Microsoft den Benutzern, ich sag jetzt mal ungewollt, die ganzen Jahre über antrainiert hat, dass sie Sicherheitspatches nicht installieren. Ich kenne das auch noch bis in die heutige Zeit hinein, dass man sagt, nach einem Erstrelease mal abwarten, bis die Kinderkrankheiten raus sind. Dass man auch Patches erstmal durchrollen lässt, denn das habe ich auch bei uns, also miterlebt in der Firma, dass eben ein Patch dir das Datenbanksystem zerhaut. Also wenn, nachdem du den Betriebssystem-Patch eingespielt hast, funktioniert dein Microsoft MS SQL Server nicht mehr.
Also ja, aber. Also normalerweise kenne ich es von diversen Firmen so, dass die eine Testmaschine haben, wo sie das ausprobieren.
Genau.
Und dann, also dann auch sehen, wenn es schief geht, okay, hier gibt es Probleme und dass sie dann in die gesamte Firma oder in das Produktivsystem ausrollen.
Hm, genau, aber dann lässt du es, dann lässt du deine Systeme verwundbar stehen, weil du ansonsten.
Na gut, hier hast du ja nicht viel Wahl. Also entweder du patchst das Ding und der Rechner geht nicht mehr.
Ja.
Oder du spielst das mit diesen heißen Kartoffeln und hoffst, dass nichts passiert, oder?
Genau. Und an der Stelle sind gefühlt aber diese Häufigkeit dieses solchen Szenarios mit in der Vergangenheit auch so oft gewesen, dass die Leute schon diese Grundhaltung haben.
Wobei,
also warten, was in den nächsten zwei Tagen noch nachgeschoben wird.
Also ich denke, man muss hier sozusagen zwei Sachen angucken. Also das eine sind die Firmen, das was du sagst, wo dann Patches vielleicht schief gehen und dann da sich ein bisschen zurückgezogen wird. Auf der anderen Seite hast du die Privatanwender, wo zumindest jetzt in meiner kleinen Filterblase eigentlich die Patches eigentlich meist gut gehen. Also ich erlebe selten, dass sie schief gehen, zumindest, aber ich habe auch nicht so viel.
Das habe ich auch nicht erlebt.
So viel Windows Erfahrung. Was sozusagen historisch hier eher so ein Problem ist, ist, dass die Leute also so eine Abwägung getroffen haben und gesagt haben, naja, die Windows-Version, die ich hier habe, die ist irgendwann mal vom Lastwagen gefallen. Wenn ich jetzt so ein Update einspiele, also Microsoft spioniert mich aus, dann kriegen die das mit, dass das sozusagen so vom Lastwagen gefallen ist.
Ja.
Und dann mache ich lieber kein Update.
Genau, weil sonst mein Windows deaktiviert wird.
Genau, weil mein Windows deaktiviert wird oder ich dann irgendwie so eine fette Meldung kriege, hier, dein Windows ist, musst du immer irgendwas
freischalten,
legal machen und so weiter. Mhm. Und deswegen, also das war halt auch einer der Gründe, warum Leute kein Update eingespielt haben. Mhm. Und eine ganze Reihe, also ganze Zeit lang war es auch so, dass Leute im Iran war ja so ein Schurkenstaat und die haben sozusagen grundsätzlich keine Windows-Updates bereitgestellt, mit der Konsequenz, dass quasi der halbe Iran quasi offen wie ein Scheunentor.
Ja.
Und deswegen, also ist es angeblich ja so, dass Microsoft sich jetzt auch sozusagen entschieden hat, dass ihre Policy dazu ändern, dass sie sagen, also lieber sind uns gepatchte Systeme, als dass wir jeden Raubkopierer, wie man so schön sagt, hinterherrennt. Also und sozusagen haben sie da auch so ein bisschen was mehr für das Thema IT-Sicherheit quasi getan.
Wobei ich in dem Zusammenhang, ich sehe gar nicht mal so dieses Endanwender, also der Privatbenutzer zu Hause, hier als großes Problem, sondern wirklich die autark laufenden Systeme, die unüberwacht, ich sag mal, als Steuerung von irgendwelchen Maschinen und Ähnlichen unterwegs sind, also im Internet hängen oder sowas, die aus meiner Sicht eher die Bedrohung ausmachen. Das, ich denke, dass ein Großteil der Verantwortung hier wirklich im Firmenbereich mitliegt, bis dahin, dass ich halt, was ich wie im Rahmen der Deutschen Bahn immer noch nicht, also nicht verstehe, was so diese Fahrkartenautomaten beziehungsweise auch eben diese Anzeigesysteme angeht, warum greife ich dann nicht auf ein BSD oder auf ein Linux zurück?
Ich meine, die Systeme können auch eine Lücke haben.
Und richtig, aber dort kann ich anders dazugreifen. Dort hänge ich eigentlich, wenn ich das ganze System sinnvoll aufbaue und betreibe, nicht in dieser Abhängigkeit, also habe eigentlich nicht diese Probleme, wie ich sie hier mit einem XP habe, / wenn ich mir den laut Vertrag den Code zu der Software, also für das Anzeigensystem geben lasse, habe ich auch noch eine Chance, das über verschiedene Versionen hin weiter zu pflegen. Also da sehe ich eigentlich mehr Chancen als Schwierigkeiten drin.
Genau, deswegen kann ich hier wieder nur sagen, freie Software ist hier auch die Rettung. Also das.
Ja.
Ich meine, zumindest kann man dann, also wenn sie jetzt freie Software einsetzen würden,
etwas
hat man den Quellcode in der Hand. Ich meine, man kann natürlich auch diese vertragliche Regelung machen, die du gerade angesprochen hast, dass man sich den Quellcode als Firma geben lässt. Und das ist halt jetzt nicht wirklich in dem klassischen Sinne freie Software, aber man kann den halt immer noch diesen Klumpen einer anderen Firma geben und sagen, hier, macht mal was draus. Also ich meine, es ist eine Anzeigensoftware von der Bahn, ist ja vergleichsweise Spezialanwendung. Das ist auch die Frage, ob das überhaupt jemanden da draußen interessieren würde.
Genau, also jetzt im Rahmen von freier Software oder sowas würde ich das nicht sehen, sondern diesen ganzen Unterbau. Ich sag mal, man könnte aus meiner Sicht ein schönes SSH einfach draufpacken, wo du auch remote in dem Sinne diese Dinge benutzen kannst. Dieses lustige Beispiel, was du vorhin ja genannt hattest, mit Diskette rumrennen, also die Fahrkartenautomaten, die neuen Pläne per Diskette verteilen, könnte man wesentlich geschickter machen mit Netzwerkanbindungen oder anderen Möglichkeiten. Ja, also denn das da, glaube ich, da ist die Deutsche Bahn auch noch nicht groß genug, um sich bei Microsoft zum Beispiel den Quelltext zu holen. Schwer zu sagen, aber ich würde es nicht denken, dass die sich, beziehungsweise umgekehrt, selbst wenn sie den Quelltext haben, das ist solch ein Monstrum, damit kannst du nichts anfangen.
Genau. Also es ist ja auch so, dass das NHS, die hatten ja einen Vertrag mit Microsoft, so ein Extended Support Vertrag für XP. Und ich habe leider nur noch die Zahlen im Kopf und die Details zu vergessen, aber ich glaube, die hatten irgendwie $200 pro Maschine, klingt mir zu viel, pro irgendeine Einheit im ersten Jahr, und dann hat sich das aber so immer weiter verdoppelt. Es waren 400 im zweiten und 800 im dritten Jahr. Und da haben die dann eben auch gesagt, ach, das kostet uns zu viel, und haben die Verträge gekündigt. Ich meine, was man natürlich auf der einen Seite verstehen kann, das kostet schon viel, aber auf der anderen Seite hätte man vielleicht auch diesen Schmerz umlenken können, und da sind wir wieder dabei, in Softwareaktualisierung, oder also in eine komplette Überarbeitung der Softwarelandschaft.
Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass mir in diesem Zusammenhang diese ganzen öffentlichen Darstellung dieser Vorfälle jetzt auch viele Schnellschüsse passieren. Mhm. Dass jetzt ganz viele so hoppla hopp, völlig unbedacht, und dann wird halt ein Windows 7 installiert oder sowas, womit sie dann das nächste Problem an der Backe haben oder sowas. Anstatt in dem Sinne eine sinnvolle IT-Strategie aufzubauen.
Genau.
Was ich auch in dem Zusammenhang mitgelesen hatte, der Innenminister Thomas de Maizière hatte das nämlich auch gleich wieder, diesen Vorfall, als Anlass genommen, für eine restriktivere IT-Sicherheitspolitik die Werbetrommel zu rühren, worin ich auch keinen Sinn sehe. Also es geht ja nicht um das Knechten oder sowas, also dass man hier irgendwas die Gurte straffer ziehen muss, sondern es geht einfach überhaupt erstmal darum, Gurte anzubringen.
Hm. Aber auf der anderen Seite kann es schon sein, dass das auch jetzt Firmen überlegen, da was zu machen, also wenn das ein Gesetz gibt. Und also es gibt ja die IT, dieses IT-Sicherheitsgesetz. Mhm. Das war, also und da sind jetzt im April diverse neue Bereiche dazu gekommen. Und da gibt es doch schon in den diversen Unternehmen jetzt Überlegungen, okay, wir müssen was machen, was können wir denn tun und wie können wir es tun und so weiter. Also da ist ein bisschen Bewegung drin. Ich meine, sicherlich.
Also ich
weiß nicht, ob das Gesetz, also das Gesetz an sich wird vermutlich nicht wirklich was bringen, aber vielleicht ist es sozusagen die Überlegung, die da losgetreten wird.
Also ich würde hier an dieser Stelle gerne die Frage in dem Sinne mit aufwerfen, ob es wie hier an dieser Stelle nicht hilfreich gewesen wäre, das Internet etwas unfreier zu machen und derartige Zugriffe, ich sag mal eben an Endanwenderanschlüssen, die brauchen keinen SMB-Port nach extern frei und solche Sachen. Ob das nicht sinnvoll gewesen wäre, hier zum Beispiel die Netzwerkinfrastrukturanbieter, also seien es nur die Endsachen, etwas mehr mit ins Boot zu holen oder mir fiel nämlich in diesem Zusammenhang.
Aber an der Stelle ist es halt. Also ich weiß nicht, ob ich das wollen wollte.
Also
wenn ich also sagen, deine Idee ist ja, wenn ich das richtig verstehe, dass mein ISP jetzt sozusagen sagt, okay, SMP ist blöd, machen wir nicht.
Von extern wird der erstmal gesperrt. Genau.
Aber
also wird nur auf Antrag freigegeben. Also und ich glaube, das sind nämlich sehr viele derartige.
Na gut, auf Antrag freigegeben. Damit könnte ich mich noch.
Na, der erfahrene Mensch
genau.
Kann es in dem Sinne auf einer Webseite oder sowas die Regel rausschmeißen. Ja. Aber per Default sind eigentlich Verbindungsaufbauten von externen nicht möglich.
Genau.
Im einfachsten Sinne.
Also das ist sowas, wo ich mitleben könnte, wenn es sozusagen für mich die Möglichkeit gibt, das auch zu benutzen als Ente.
Genau.
Anwender sozusagen.
Mir fehlt nämlich in diesem Zusammenhang dieser SQL-Wurm, ich hatte es noch geschickt gehabt, vor 15 Jahren, glaube ich jetzt, 2003 oder ganz sogar, ja 2003 müsste es gewesen sein, ist nämlich ein ähnlicher Wurm für mein Gefühl auch schon durchs Internet gelaufen und der hat sich über den MS-SQL-Server ausgebreitet.
Ach ja, aber das waren diese 500 Byte, das war so irgendwie so nur so ein Mini-Teil, glaube ich, oder war das das?
Das weiß ich nicht genau, ich weiß nämlich nur, dass da von diversen Leuten halt eben berichtet wurde, dass auffällig viel Traffic über einen gewissen Port läuft, wo auch viele Administratoren, die in dem Sinne so ein Netzwerk oder sowas Zugriff hatten, die betrieben haben, dass die nämlich an dieser Stelle kurzerhand diesen Port extern dicht gemacht haben. Oder wer in solchen Infrastrukturen drin hing, dass in Netzwerken zwischendrin der Port dicht gemacht wurde, der SQL-Server-Port war das.
Ja. Also das war der SQL-Slammer.
Ah.
Das, ja, also okay. Das vor 14 Jahren ungefähr hat er sein Unwesen getrieben.
Mhm. Und da war nämlich auch einfach der Kniff, dass man diesen Wurm etwas eingedämmt hat, indem man die Ausbreitungswege einfach unterbunden hat. Das ist eigentlich, sagen wir, das, was man auch klassisch innerhalb eines Netzwerkes tut. Man sagt nicht einfach hier, ihr dürft frei kommunizieren, die Rechner untereinander. Ich kenne sogar so, dass Arbeitsplätze überhaupt nicht miteinander, ich kann den Arbeitsplatz neben mir nicht anpingen. Ich kann aber nicht auf deren Freigaben und sonstiges zugreifen. Das ist keine Sache, die man normalerweise benötigt, den Datenaustausch. Der hat gefälligst über einen zentralen Server zu passieren. Und dementsprechend, wenn ich die Kommunikationswege hier schon netzwerktechnisch unterbinde, habe ich damit auch wie hier die Ausbreitungsmöglichkeiten für eine derartige Software genommen.
Hm. Also uns erreicht gerade so ein Kommentar, dass SMB aus dem Internet sozusagen dank NAT in Deutschland gar nicht erreichbar ist sozusagen.
Das ist auch wiederum ein Argument. Ja. Das ist mal ein positives Argument für NAT.
CGN.
Was?
NAT und CGN. Carrier Grade NAT.
Okay, nee.
Das müssen wir später mal erklären. So haben diverse Anbieter, machen quasi nochmal ein. Also es gibt sozusagen neben deinem Consumer NAT, was du
hast. Was ich an meinem Router laufen habe.
Haben die sozusagen in ihrem ISP-Netz quasi dieses.
Nochmal rumgenattet, das merkt genau. Man, wenn man sich mit einem Handy einbucht, hat man eine 10 irgendwas Adresse.
Nee, keine 10er Adresse, sondern das ist so eine. Wir laufen halt irgendwie dauernd in Uncharted Territory rum.
Genau, aber wer mich gerade auf dem Handy erreichen möchte, der kann das über die 10.180.240.4 tun.
Okay, ich starte dann gleich mal meine Anfrage. Nee, es war irgendwie ein spezieller IP-Bereich, aber ich hab die Nummern vergessen. Das gibt's irgendwie so einen schönen RFC dazu, aber ich müsste
suchen. Und an der Stelle wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, könnte noch schlimmer.
100.164/10, also /10.
Okay.
100.64/10. Und das ist also sozusagen, die Idee ist eigentlich bei dem Netz, dass du sozusagen als Vorstufe zur Umstellung auf IPv6 nimmst. Mhm. Und bei meinem alten Provider hat das aber dafür gesorgt, die hat gesagt, ach, Problem ist doch gelöst, wozu brauchen wir noch IPv6?
Toll.
Genau.
Ja. Und das mag ja jetzt nochmal im Prinzip die ganze Ausbreitung gemindert haben, wobei es wiederum umgekehrt, wie auch immer, also irgendwie muss das die erste Infektion eben bei der Deutschen Bahn passiert sein. Ich würde jedenfalls erwarten, dass sie dieses Anzeigensystem isoliert haben, aber offensichtlich es erlaubt haben, dass Anzeige 1 mit Anzeige 2 kommuniziert, warum auch immer.
Ja. Ich meine, generell hast du ja auch in großen Firmen eigentlich häufig SMB-Anwendungen. Also ich weiß nicht, was jetzt bei der Bahn gibt es garantiert auch viele Fälle, wo du sozusagen
das Problem ist ja bei Austausch
machen kannst, musst und kannst.
Echt, aber ich wüsste nicht.
Also Krankenhäuser zum Beispiel, wenn du
meinetwegen
Röntgenbilder machst oder MRT-Bilder oder sowas. Also vielerlei solche Geräte legen ihre Bilder auf irgendeinen Share und das wird dann halt per SMB hin und her geschoben. Oder also irgendwelche Drucker und Scanner und also auch diverse Industriemaschinen. Dort, wo sozusagen Daten liegen, das wird viel per SMB gemacht.
Ja. Aber was auch ist, was nämlich Probleme bereitet, und ich weiß nicht, ob das bei XP ganz und gar damals noch so war, wenn du innerhalb eines Netzwerkes die Ports deaktiviert hast oder sowas, konntest du auch Schwierigkeiten haben mit der Gesamtkommunikation. Mhm. Also es kann mindestens jetzt noch zurückgehen, damals, wo dieses NetBIOS und solche Sachen alles noch mit existierten, waren auf alle Fälle Schwierigkeiten in der Namensauflösung, dass gewisse Dienste halt immer noch darauf zurückgegriffen haben und du daher praktisch das Ding nicht abschalten konntest. Also wenn du es abgeschalten hast, dann hast du dir in irgendeiner anderen Form in Fuß geschossen. Sprich im Prinzip, du hattest die Wahl zwischen Pest und Cholera und hast an der Stelle einfach das Ding laufen lassen. Aber grundlegend im Prinzip, wenn man hier davon ausgeht, jede Anzeige bei der Deutschen Bahn braucht eigentlich nur mit dem zentralen Server kommunizieren und nicht unbedingt mit der Anzeige neben ihr oder dieses Beispiel Krankenhaus. Dieses Röntgengerät muss mit der zentralen Datenablage kommunizieren. Der Arbeitsplatz oder der PC des Doktors muss mit der Datenablage kommunizieren, aber nicht das Röntgengerät mit dem Rechner des Doktors und ähnliches.
Genau.
Also das sind solche Sachen, wo ich ein bisschen komisch finde, dass diese Ausbreitung so hier stattgefunden hat, aber da mögen auch noch andere Sachen mit im Hintergrund sein.
Aber du hattest vorhin noch so einen Punkt angesprochen, als es um die NSA ging. Also da hatte ich nochmal kurz dich noch abgewürgt, weil ich noch zu dem Thema was sagen wollte. Und da hattest du, also du wolltest irgendwie andeuten, dass dann deine Meinung eine andere ist als meine. Aber ich weiß nicht mehr, also wie gesagt, du hast dadurch
dass du nie... Okay, ich überlege jetzt gerade bezüglich NSA, denn es ist ja diese... Ach so, was hier jetzt vielmals mit benannt wurde, dass die NSA der Böse ist, der diese Lücke zurückgehalten hat und nicht Microsoft zur Verfügung, also darüber informiert hat, der das in dem Sinne ausgenutzt hat, wo in dem Sinne hier auch wieder die Bundesregierung kauft Sicherheitslücken an und sowas mit kritisiert wird. Ich sehe das halt teilweise als ein kleineres. Also das ist einfach nur, dass man die Aufmerksamkeit woanders hinlenken will an dieser Stelle und sehe eigentlich, dass man sollte einfach mal der Sache ins Auge blicken und akzeptieren, Software kann Fehler enthalten oder Software enthält Fehler.
Aber ich denke, das ist ja sozusagen ein Fakt, den alle einsehen und begreifen. Was aus meiner Sicht hier kritisiert wird, ist ja die Tatsache, dass NSA wie auch andere Organisationen jetzt hingehen und sagen, wir kaufen Schwachstellen oder wir beschäftigen Leute, die Schwachstellen entwickeln, die versuchen halt sozusagen die Schwachstellen zu finden. Und sozusagen der positive Ansatz wäre jetzt, dass sie sagen, okay, wir haben da eine Schwachstelle gefunden, gehen zu Microsoft und sagen, hey Microsoft, mach das mal zu. Damit stärken wir unsere IT-Infrastruktur, nicht nur unsere eigene, sondern eigentlich die aller Bürger, letztlich in dem Falle weltweit, wenn man an jetzt Microsoft denkt. Aber genau das machen sie ja nicht, sondern sie behalten das für sich, haben ein Interesse daran, das möglichst lange geheim zu halten und damit auch alle Rechner sozusagen verwundbar zu halten. Und es gibt Berichte, dass sie, das aber halbwegs noch unbestätigt, dass in dem Falle von dieser Lücke hier, dass die Microsoft bezahlt haben sogar, dass die Lücke nicht fixen. Also, aber das ist eben alles noch sehr spekulativ. Das wird sich erst in den nächsten Monaten wirklich bestätigen oder auch eben nicht bestätigen. Aber schon die Tatsache allein, dass die sozusagen das zurückhalten, die Lücke, damit schädigen sie alle. Also wenn ich jetzt ein Windows-Nutzer wäre, habe ich gar keine Möglichkeit, mich irgendwie zu sichern gegen diese eine konkrete Lücke. Und ich sag mal, es gibt ja neben den Geheimdiensten noch andere Leute, die sozusagen daran forschen. Das sind, ich sag mal, die einen, die Guten, die dann eben das irgendwann fixen wollen. Aber es sind halt auch sozusagen Kriminelle, die dann das ausnutzen, um dann auf ihren Wegen da einzudringen. Also das ist sozusagen das Problem. Und was hier speziell noch dazu kommt, dass das ja von diesen Shadow Brokers, also von dieser Gruppe, die du vorhin mit erwähnt hattest, quasi entdeckt worden ist und die aus irgendwelchen Gründen diesen enormen Berg an Sicherheitslücken da gefunden haben, also die angeblich von der NSA stammen. Also das hat sich sozusagen die NSA jetzt sozusagen ihren Werkzeugkasten klauen lassen. Und jetzt kann man sagen, die Shadow Brokers sind noch halbwegs fair und veröffentlichen das mehr oder weniger. Das ist, wie gesagt, eine gewagte Theorie.
Nee, denn die veröffentlichen ja jetzt, oder haben sie im März ja nur veröffentlicht, weil es keiner kaufen wollte.
Genau, ja. Und aber die veröffentlichen es quasi, aber letztlich hat die NSA das auf irgendwelchen Wegen verloren. Und also das ist halt noch ein Risiko, was sie auch eingehen, indem sie solche Lücken horten, dass sie es auch selber verlieren. Und das scheint ja hier passiert zu sein. Also insofern ist es also ein aktiv schädliches Verhalten, glaube ich, was die hier an den Tag legen.
Aber meiner Meinung nach sollte man halt den Fokus in dem Ausmaße nicht dorthin richten, sondern eher auf allgemeine Lösungen. Also ich sag mal, eben hier das Bewusstsein für IT-Sicherheit muss auf alle Fälle erhöht werden, gestärkt werden. In dem Sinne innerhalb der Firmen, innerhalb in dem Sinne von sämtlichen Computer-IT-Entwicklungen, ich sag mal eben nur dieses Internet of Things. Dass an dieser Stelle, ich würde jetzt mal, also die Sicherheitslücken, die in dem Sinne vielleicht gefunden werden oder sowas, als einen nicht ganz so großen Teil ansehen oder sowas. Ich glaube, man sollte hier auch ehrlich sein und sagen, wir haben wesentlich mehr Lücken insgesamt rumlaufen, die zum Teil auch ein wesentlich oder ein genauso großes Potenzial haben. Also es hat für mich so ein bisschen gerade dieses Strohfeuer oder Effekt, beziehungsweise wir haben jemanden, den wir jetzt köpfen können und dann wird wieder alles gut. Wenn die Geheimdienste nur ihre Sicherheitslücken ordentlich hergeben würden, also die der Allgemeinheit, was sie herausgefunden haben, diese Informationen zur Verfügung stellen würden, dann wird die Welt schön.
Das also es wird vielleicht nicht schön, aber es wird besser. Also die Software-Situation wird besser, weil zumindest die Lücken, die sie da haben, gefixt werden kann.
Okay, aber ich weiß nicht, also für mein Gefühl ist halt, wir reden da über eine Verbesserung der IT-Sicherheitsproblematik im einstelligen Prozentbereich. Da glaube ich, sollte man besser die Schwerpunkte und die Energie mit auf andere Sachen lenken, weil die dort mehr, also gewinnbringender kommen.
Was wäre denn das?
Eben eine allgemein ordentliche IT-Sicherheitsstrategien aufbauen. Also ich sag mal, diese Beispiele, dass dieses Produzieren und Rauswerfen, dieses Konzept, dieses wenig nachhaltige Hinterhergehen bei Software oder bei...
Aber wer soll denn das machen?
Die Produzenten, finde ich, also eben wie hier, sagen wir mal so, ein Hersteller eines Gerätes, Messgerätes, Röntgengerätes oder sowas, ist in dem Sinne auch noch haftbar.
Aber ich meine, das sind ja zwei verschiedene Sachen, die du hier betrachtest. Also die parallel laufen können.
Ja, also natürlich, ja.
Das ist, also die schließen sich jetzt aus meiner Sicht gar nicht aus, oder? Es ist, also sozusagen, die Geheimdienste sollen ihre Meldungen ihre Sicherheitslücken, die sie finden, melden.
Ach, richtig.
Und parallel dazu, glaube ich, dass man, also dass die Unternehmen sich hier schwer überzeugen lassen können. Also ich denke, hier muss aus meiner Überlegung eher der Gesetzgeber aktiv werden und sagen, wenn ihr fehlerhafte Software ausliefert, seid ihr dafür haftbar.
Ja.
Und ihr müsst sozusagen den Schaden am Ende auch tragen. Genau. Und dann ist eben diese Kostenbetrachtung bei den Firmen eine andere. Dann müssen die anders kalkulieren, das Produkt, müssen das vielleicht teurer verkaufen, aber eben auch zu einem letztlich ehrlicheren Preis. Also jetzt habe ich quasi die gesamte Kostenlast. Also ich kaufe mir vielleicht ein Produkt für 4 Euro, was super funktioniert, aber mir einen Schaden von 4.000 Euro am Ende anrichtet. Und dann ist es sozusagen von der Kalkulation her, kostet es dann vielleicht 40 Euro, aber sozusagen, wenn es schief geht, dann zahlt die Firma halt auch den...
Ja, beziehungsweise geht hinterher und nimmt noch die Folgekosten auf sich. Liefert Updates oder sowas.
Ja.
Denn oftmals, ich sag mal, in dieser Hinsicht wird, glaube ich, noch nicht mal richtig über Update-Strategien. Wie Google hat jetzt, also da sehe ich dieses Problem Android oder sowas zum Beispiel auch als ein schönes Beispiel, wo Open Source oder sowas eigentlich nichts richtig hilft, weil letztendlich solche Lücken wie Stage Fright oder sowas, die vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder sowas durchgelaufen sind.
Das ist schon oder her.
Noch länger her. Dass die immer noch offen, also da sind die Systeme immer noch verwundbar. Ja. Weil einfach da nicht die Nachhaltigkeit gegeben ist. Man hat von Anfang an so kalkuliert oder man hat einfach die Annahme mit eingebracht, Benutzer schmeißt das Gerät sowieso nach einem Jahr weg. Oder sowas. Also eine total kurzsichtige Denkweise, die hier an der Stelle einfach solche Probleme dann vor allen Dingen auch mit eskalieren, also oder so explodieren lässt.
Ja, also generell sozusagen für die Leute, die da zuhören, kann man eben wirklich, also hier immer nur den Rat geben, patchen, immer die aktuellen Sicherheitsupdates einspielen, Backups machen, also sich über Backup-Strategien Gedanken machen und eigentlich alle Betriebssysteme bringen da gute Lösungen schon mal mit von Haus aus. Also es ist, und gerade bei Backup ist es auch sinnvoll, das zu verteilen. Also nicht nur ein Backup im selben Rechner auf einer anderen Platte zu haben oder auf einer anderen Partition der Platte, sondern wirklich das physisch eben woanders liegen zu lassen. Wir haben ja auch schon einen Datenkanal zu Backups gemacht. Und vielleicht kann Steiner oder andere auch den nochmal anhören.
Genau. Beziehungsweise sehe ich auch, wie hier an dieser Stelle solche Firewall, also dass man an dieser Stelle zum Beispiel auch Dinge blockiert oder sowas, die einfach nicht genutzt werden. Dass in dem Sinne Dienste abschalten, die nicht benötigt werden. So verschiedene Sachen. Also da hat ja Microsoft auch wirklich nachgebessert, dass sie die Standardregeln, Standardkonfiguration von der Software entsprechend ausliefern. Aber ich glaube, da ist auch noch ordentlich Potenzial.
Genau. In diesem Sinne kann man noch sagen,
es war eine interessante Sendung. Wir konnten doch noch ein paar mit Informationen liefern.
Ja. Bleibt alle sicher da draußen. patcht eure Rechner, updatet eure Rechner. Und dann kann man das nächste Mal wieder ein interessantes Thema in 4 Wochen.
Ja. Bis dahin dann.
Eine schöne Zeit.
Genau.
Tschüss.